Disclaimer: In H.P. Lovecrafts Werken sind Themen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keine Seltenheit. Auch sein Frauenbild war ein Produkt seiner Zeit. Beides sollte aus heutiger Sicht kritisch betrachtet werden. Auch wenn wir Lovecrafts Werke schätzen, verurteilen wir diese Sichtweise.
Die Miskatonic-Universität. Wir lesen Lovecraft. Wunderschönen guten Abend, lieber Jens.
Wunderschönen guten Abend, Katja.
Herzlich willkommen zurück in der Miskatonic-Universität.
Ja, es geht weiter. Folge 3.
Genau, Folge 3 von unserem Podcast. Heute begeben wir uns in einen, von Natur aus möchte man eigentlich sagen, etwas unheimlicheren Ort, wo man sich nicht unbedingt immer so freiwillig aufhält, es sei denn, man ist einer von Lovecrafts seltsamen Charakteren oder Lovecraft selbst. Wir begeben uns heute auf, nicht auf einen Friedhof, aber in ein Grab.
Zwischendurch kurz auf einen Friedhof.
Ja, stimmt.
Aber hauptsächlich geht es um ein Grab.
Da, da, da. Im Englischen heißt unsere Geschichte The Tomb. Im Deutschen gibt es zwei Übersetzungen davon, was manchmal auch zu Verwirrung führt. Man findet diese Geschichte entweder unter Das Grab, meistens aber unter Die Gruft. Und da es auch eine Geschichte in der Gruft von Lovecraft gibt, die aber eine andere ist, kann das schon mal ein bisschen zu Verwirrung führen. Wir reden heute also über Die Gruft.
Das heißt, wir haben wieder mehrere Übersetzer.
Genau, verschiedene Ausgaben, verschiedene Übersetzungen, vermutlich. Übersetzung wird heute auch wieder ein großes Thema für mich sein. Ich habe meine Messer gewetzt, um unseren Übersetzer auch wieder zu tranchieren. Aber bevor wir in die Bibliothek gehen zu Dr. Armitage, haben wir ja noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Jens hat eine kleine Recherche gehabt, die mir ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat, weil ich das letzte Mal ja so vollmundig davon überzeugt war, dass wir uns beim 13. Jahrhundert noch im Frühmittelalter bewegen und mir schon kurz nach Aufnahme des Podcasts klar war, dass ich da mal so richtig ins Klo gegriffen habe.
Ja, denn je nachdem, in welcher Jahrhunderthälfte der Alchemist spielt, das wissen wir ja nicht so genau, befinden wir uns im ausgehenden Hochmittelalter beziehungsweise im Beginn des Spätmittelalters.
Also mal voll weg vom Frühmittelalter.
Also komplett weit weg voneinander. Ja. Also das nächste Mal, wenn du eine Zeitangabe hast und das ist von 500 bis ungefähr 1050, dann befindest du dich im Frühmittelalter.
Okay, ich werde es versuchen, mir zu merken. Es ist bei mir oft so, solche unerheblichen kleinen Details sind oft nicht in meinem Gehirn verankert. Ich beschäftige mich mit wesentlicheren Dingen. Nein, es ist einfach nur schändliches Halbwissen gewesen. Das passiert mit Sicherheit noch öfter mal, gerade auch im Überschwang, wenn man am Reden ist und das eine sich ins andere fügt und man doch denkt, es passt so wunderbar, wie zum Beispiel Shakespeares viktorianisches Englisch. Oh mein Gott, es war auch nicht unbedingt schlau von mir, sowas zu sagen. Aber hey, dafür, wie gesagt, skripten wir nicht, sondern reden frei, damit ihr auch einen hoffentlich amüsanten und kurzweiligen Podcast habt. Und da gehört sowas dann dazu. Die Gefahr, auch mal daneben zu greifen.
Ja.
Ja, also der Alchemist spielte im späten Hochmittelalter oder frühen Spätmittelalter.
Genau, im 13. Jahrhundert. Es gibt ja so circa Angaben und 1250, so bei der relativ schnellen Google-Suche, ist das so eine Grenze, aber das ist logischerweise, die Wissenschaft ist sich da mal wieder nicht einig, wo fängt jetzt was an, wann hört was auf.
Ich vermute, es wird auch regional unterschieden haben.
Das kann sehr gut angehen, aber auf jeden Fall, es ist kein Früh.
Es ist kein Frühmittelalter. Ich hab's verstanden. Ich versuch's mir auf die Mütze zu schreiben. Genau, was ich noch vorweg nochmal gerne, bevor wir in die Bibliothek gehen, sagen würde, ist, ich bin aufmerksam gemacht worden von Debbie, die unseren Podcast bei YouTube verfolgt und ausschließlich bei YouTube verfolgt und habe von ihr die Nachricht bekommen, dass es doch eigentlich ganz schön wäre, wenn man unter die Videobeschreibung bei YouTube einen Hinweis bekommen würde, was wir in der nächsten Folge besprechen, beziehungsweise wo, unter welchen Links man denn die Geschichte oder das Hörbuch finden könnte. Ich war so ein bisschen erstaunt, weil ich ja auf allen anderen Kanälen sehr ausgiebig kommuniziere, sowohl bei Facebook als auch du bei Instagram, als auch auf unserer Homepage verlinken wir ja immer schon ziemlich direkt nach Ausstrahlung dieser Folge, wo ihr die Texte für die nächste Folge findet.
Naja, ich bin bei Instagram ein bisschen faul, aber ich versuche zumindest zu animieren, dass ihr euch damit beschäftigt.
Genau. Deswegen hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es vielleicht auch ZuhörerInnen gibt, die das nur bei YouTube verfolgen und dementsprechend das dann nicht mitbekommen. Also hier nochmal der Hinweis für euch alle: auf Facebook, Instagram oder auf unserer Homepage findet ihr immer die Links sowohl zum englischsprachigen Text als auch zu einem deutschsprachigen Hörbuch, wo ihr die Geschichte fürs nächste Mal schon im Vorfeld lesen oder hören könnt.
Gut. Dann, ich habe nichts mehr. Hast du noch was?
Nein, nicht für vorweg.
Ja, ich glaube, es fängt an zu niesen. Wir sollten schnell in die Bibliothek gehen.
Ja, du hast recht, bevor wir jetzt hier irgendwie nass werden und Dr. Armitage uns rauswirft, weil wir den Büchern dann schaden.
Ja.
Gut, dann gehen wir doch in die Bibliothek.
Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitages wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft.
Ja, wir schnappen uns das kleine Büchlein mit unserer Geschichte, setzen uns an ein Lesepult und drehen das Licht ein kleines bisschen auf, damit wir gut lesen können.
Sonst tränen die Augen so.
Ja, Dr. Armitage guckt nochmal durch die Tür, um zu schauen, ob wir nicht jetzt schon bereits vom Irrsinn erfasst werden.
Ja.
Ganz so schlimm ist es ja noch nicht.
Das stimmt. Noch sind wir auch noch nicht durch mit der Geschichte.
Genau.
Aber es ist ein kleines bisschen dicker, das Buch, als sonst. Ne? Also die Geschichte war ein bisschen länger als die ersten zwei.
Ja, immer noch eine Kurzgeschichte, aber ich habe, wie ich es am Anfang mache, ich blätter mal durch und gucke, wie viele Seiten ich vor mir habe. Es war diesmal tatsächlich ein kleines bisschen mehr.
Mhm.
Bin ja mal gespannt. Ich weiß, es kommt ja noch etwas längere Kurzgeschichten oder ob es denn tatsächlich eine Geschichte verdient.
Ja.
Aber ich glaube, wir schweifen schon wieder etwas ab.
Ah, macht nichts. Wir starten in unsere Geschichte Das Grab mit einem Auftakt, der Lovecraft-esque ist, aber anders ist als bei Der Alchemist und Das Tier in der Höhle. Also die Geschichte fängt an, sich tatsächlich zu unterscheiden von den beiden vorherigen Geschichten. Und zwar werden wir erstmal so ein bisschen eigentlich beleidigt. Beim zweiten Lesen habe ich dann aber gedacht, dass es eher ein Zeichen für die Verbitterung unseres Protagonisten ist. Weil er darauf hinweist, dass er wahnsinnig ist, sich in einer geschlossenen Anstalt befindet, was ein sehr klassischer Lovecraft-Einstieg ist, dass der Protagonist erstmal klar macht, er ist völlig wahnsinnig oder alle anderen halten ihn für wahnsinnig. Und er sagt aber, ja, eigentlich liegt das ja eher daran, dass es nur wenige Menschen gibt, die so intelligent sind, dass sie hinter und zwischen die Schleier blicken können und die aufkeimenden Blitze des Verstehens von den nicht so gut bemittelten Menschen immer nur als Wahnsinn abgetan werden.
Genau, seine klare Wahrnehmung auf das wahre Weltbild wird von anderen nur als Wahnsinn verstanden.
Ja, also du und ich, wir sind Amöben im Anbetracht seines Intellekts.
Ja, schön.
Ja, super. Ne? Also wie gesagt, also im ersten Moment, beim ersten Durchlesen habe ich gedacht, ja, okay, ne, erstmal den Leser beleidigen ist bestimmt eine super Idee. Im zweiten Durchlesen und dann mit der Geschichte im Hinterkopf habe ich eher gedacht, dass es, glaube ich, mehr ein Zeichen für eine Verbitterung ist, dass er sich jetzt an diesem Ort befinden muss und von allen wahnsinnig gehalten wird, obwohl für ihn ja eigentlich das Geschehene völlig klar ist.
Mhm.
Aber es ist ein Auftakt, der sehr spannend ist. Also man liest das und denkt erstmal, was? Oh mein Gott, Hilfe, was passiert hier? Okay, jetzt bin ich neugierig. Ich will wissen, was ist dir zugestoßen?
Hm?
Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Lesen.
Ja, ich fand es ein bisschen zu weitschweifig, tatsächlich. Mhm. Also, ne, ja, ich bin Jarvis Dudley, ich sitze hier drin und alle verstehen mich nicht, Für mich war es eher das Gefühl eines beleidigten Kindes.
Ja, wie du gesagt hast, wir haben wieder einen Namen, das sollten wir vorausstellen. Für all die, die es nicht gelesen haben, unser Protagonist heißt Jarvis Dudley. Sehr interessanter Name. Ja, beleidigtes Kind, er beleidigt den Leser. Na, jedenfalls ist das eine Einleitung einer etwas anderen Art, um dann einen krassen Übergang zu machen. Also er gibt dann ja keine Überleitung im Sinne von, aber lasst mich euch erzählen, was denn nun geschehen ist, sondern er beleidigt uns und geht dann über zu, mein Name ist Jarvis Dudley, bla 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 und so war meine Kindheit. Und man wird so richtig von der einen Situation in die andere geschmissen.
Ja. Meine Familie ist übrigens reich.
Ja, stimmt. Ich bin so privilegiert groß geworden, dass ich keinem Beruf nachgehen musste. Schön für dich, Jervis. Okay, du möchtest also nicht, dass wir uns mit dir identifizieren, sondern zu dir hinaufblicken. Schauen wir mal, wie dein Fall wird.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, ein sehr krasser Bruch von der Einleitung zum ersten Teil. Ich weiß nicht, ich hatte eh den Eindruck, ich habe für mich die ganze Geschichte so ein bisschen eingeteilt, weil ich hatte immer wieder das Gefühl, dass es so kleine Segmente gab. Er hat diese Geschichte in Segmenten erzählt und hatte zwei Höhepunkte da drin. Zumindest ist das bei mir so aufgekommen, dieses Gefühl einer Struktur. Ich habe insgesamt 7 Teile für mich so definiert.
Okay. Also ja, es ist mir schon aufgefallen, dass es immer so thematische Abschnitte gab und nicht so eine fließende Geschichte, wo sich das hinbewegt, sondern auch zwischendurch so kleinere Sprünge.
Ne? Genau.
Also nicht nur in der Zeit, sondern auch ortmäßig.
Ja. Oder auch einfach in dem, was gerade passiert oder womit er sich gerade beschäftigt.
Ja.
Ja. Und im ersten Teil, in dem wir jetzt reingehen, beschreibt er uns, wie du schon gesagt hast, erstmal seine Kindheit, seine Familie. Und auch hier wieder, wie bei dem Alchemisten, dass er eher sehr zurückgezogen für sich groß geworden ist, umgeben von alten Büchern, mit denen er sich beschäftigt hat und in denen er die Wälder rund um seinen Familiensitz durchstreift. Also da wieder eine starke Parallele zu unserem Antoine Graf von C.
Ja, und er geht ja sehr oft in dieses von wegen so, ne? Ich will das nicht selber für dich einordnen, ordne es selber für dich ein. Ne? Also bilde dir selber ein Urteil, ich erzähle dir nur meine Geschichte, kommt ja auch vor. Und er sagt halt auch schon, er hat als Kind Dinge gesehen, die andere Kinder nicht sehen.
Stimmt. Er gibt einen ganzen Teil der Geschichte darauf, er verwendet einen ganzen Teil der Geschichte darauf, wieder mal herauszustellen, dass er anders ist.
Ja.
Dass er was Besonderes ist.
Ja.
Und da kommen wir im Kaminzimmer nachher drauf, auf die Eindrücke dazu. Aber ich fand hier auch wieder viele Parallelen zu Lovecraft, wie er sich selber gesehen hat. Wie er den Jervis hier beschreibt. Genau, also er streift durch die Wälder rund um den Familiensitz, alte Wälder, geheimnisvolle Wälder. Und wie du schon gesagt hast, er entdeckt dabei viele Dinge, über die er nicht sprechen will, die er uns nicht erzählen will, die er nicht beschreiben will, deutet aber immer wieder an, dass da jede Menge Übernatürliches dabei war, fängt direkt an mit Waldgöttern und Dryaden. Übrigens auch kriegen wir hier im ersten Teil eine Altersangabe. Er ist 10 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, wo er durch diesen Wald streift und das Grab entdeckt. Denn in diesem Wald entdeckt er The Tomb, das Grab.
Genau. Das Grab der Familie Heitz.
Genau, die Heitz. Und es ist ein sehr altes Grab. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein Mausoleum. Er hat ja auch gesagt, so mit so einem großen steinernen Eingangsportal mit Türen, die mit einer Kette verschlossen sind und Inschriften und Zeichen und das Ganze eingebettet in einen Hügel, auf dem früher das Anwesen der Familie Heid lag. Weil er baut hier sofort wieder so einen sehr geheimnisvollen Überbau um die Familie Heid herum. Es wird sofort sehr geheimnisvoll und rätselhaft.
Ja. Also ein großer Hügel, auf dem das Anwesen der Familie Heid stand und unten in den Hügel reingegraben, die Familiengruft.
Genau.
Man kann sich das, finde ich, sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall. Und er erzählt ja auch, dass das Anwesen der Familie Heid in einer Nacht heruntergebrannt ist bei einem furchtbaren Gewitter. Und dieser prägnante Satz, den er da sofort reinschreibt, in diesem Feuer starb ein Mann. Und geht nicht weiter drauf ein. Und man denkt sich sofort, wer? Das muss doch eine Bewandtnis haben. Oh mein Gott, das war bestimmt ein Hinweis. Er triggert sofort wieder.
Ja.
Ja.
Und auch, dass die Dorfwohner sagen, dass sie durch den Zorn Gottes bestraft wurden.
Ja, weil es lästerliche Rituale dort oben gab.
Genau.
Und der Letzte der Familie Heid in einem fernen Land gestorben ist und seine Überreste hier in die Gruft gebracht wurden. Also es ist wieder eine sehr dubiose, geheimnisvolle Familie. Also in so ein paar Sätzen umreißt er hier etwas, was doch bestimmt eine tolle eigene Geschichte sein könnte. Jedenfalls, das ist die Beschreibung dieses Grabs. Und für mich endete dieser erste Teil damit mit so einem Turning Point. Bis jetzt war er einfach nur ein 10-Jähriger, der durch den Wald gestreift ist, tolle übernatürliche Dinge entdeckt hat, sehr verträumt war. Und jetzt hat er dieses Grab gefunden und er will es unbedingt öffnen.
Ja, was ja auch noch so besonders verführerisch ist, irgendwie gemäß einer alten Tradition steht die Tür zur Gruft ein Spalt offen
ja.
und ist mit einer
großen Kette verschlossen mit einem Vorhängeschloss, sodass praktisch immer die Türenspalt offen ist. Vielleicht. Was ich mir sehr merkwürdig vorstelle, wenn du tatsächlich durch den Wald streifst, findest du ein Grab und es ist halt offen und es ist halt nicht mal vernünftig zugekettet.
Naja, aber es ist offen und doch nicht offen. Du kannst hereinspähen, du bekommst Gerüche von dort unten und auch Geräusche, aber du kannst nicht rein. Weil er versucht ja, sich reinzuzwängen, aber selbst sein 10-jähriger schmaler Körper kommt da nicht rein.
Das stimmt.
Da hast du recht. Das sofort triggert natürlich ganz stark die Neugierde und in ihm wächst halt wirklich dieser unbedingte Wille, es öffnen zu müssen.
Ja.
Und das ist auch mehr oder weniger, worum es sich im ganzen zweiten Teil, finde ich, dreht. Diese ersten Versuche, das Grab zu öffnen, dann stellt er aber schnell fest, dass er das nicht schafft. Und das fand ich dann total interessant für einen Jungen in seinem Alter zu sagen, okay, ich habe da doch mal die Geschichte von Theseus gelesen und Theseus hatte auch so eine Aufgabe, der er noch nicht gewachsen war, weil er erst den Körper eines starken Mannes erlangen musste, um das dann zu tun. Warte ich jetzt mal geduldig.
Also er hat brutalst Parallelbiografien gelesen in seiner Jugend. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so ein einfacher Stoff ist.
Ja, Lovecraft hat sich ja auch mit solchen Schinken beschäftigt in dem Alter.
Und Theseus findet sein Schicksal unter einem Stein, den er allerdings selber entfernen muss. Und er muss halt warten, bis er endlich groß und stark genug ist, bevor er sich praktisch bereit ist, sein Schicksal anzunehmen.
Genau.
Und unser Protagonist mit 10 Jahren sagt, ich weiß, wenn es bei Theseus so war, mein Schicksal wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür reif ist.
Das ist ein sehr reifer Gedanke für einen 10-Jährigen. Aber daraufhin wendet er sich eben anderen Themen zu, anderen Tätigkeiten zu und durchlebt auch schon so eine erste Entwicklung. Weil er streift jetzt eben, wie du schon gesagt hast, jetzt kommen die Friedhöfe, er streift viel des Nächtens auf Friedhöfen herum, beschäftigt sich also weiterhin auch mit diesen Themen von Tod und Gräbern und fängt an, Visionen zu entwickeln oder auch eine überbordende Fantasie. Es ist nicht ganz genau gegriffen, aber er bildet sich zum Beispiel ein, eine Beerdigungsszenerie aus dem 18. Jahrhundert, also 1711, genau vor Augen zu haben, beschreibt da Details, die er nicht wissen kann, ist aber völlig überzeugt davon. Also driftet hier sehr stark schon in eine Richtung des Übernatürlichen und Unerklärlichen und ja auch sehr Absonderlichen.
Ja, also dadurch, dass dieses 1711, dass der Gutsherr Brewster wurde bestattet, der Bestatter soll ihm noch um Teil seiner Habe erleichtert haben.
Inklusive seidener Unterstrümpfe oder sowas.
Und dann sagt er noch, er hätte sich, nachdem er begraben wurde, noch mehrmals umgedreht im Grab.
Sehr schön.
Was so danach klingt von wegen so, wurde da jemand lebendig begraben?
Ist ja durchaus ein Thema, auch noch zu Lovecrafts Zeiten, glaube ich. Dieses, dass es ja Krankheiten gab, wodurch Menschen völlig starr wurden, sich nicht mehr rühren konnten, für tot gehalten wurden und man später festgestellt hat, dass die lebendig begraben wurden. Furchtbare Vorstellung.
Ja, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nur aus der Popkultur, dass es mal irgendwie mal sowas gab, dass dann praktisch vom Sarg aus so ein kleiner Schacht gelassen wurde mit so einem Faden, wo man eine kleine
Glocke läuten konnte.
Wo dann der Friedhofswächter oder sowas das dann hören konnte, um die Leute dann wieder auszugraben.
Ich frage mich, wie oft Leute wieder ausgegraben wurden und es nur der Wind war, der die Glocke zum Läuten gebracht hat. Es ist irgendwie nicht sehr praktikabel.
Naja, ich frage mich, wie die Statistik ist von den Leuten, die dadurch gerettet wurden.
Ja, lieber einmal zu viel ausgegraben werden, als einmal zu wenig.
Kann ja nicht jeder die Kill Bill Fausttechnik, um sich da wieder
rauszuschlagen. Nee.
Das durchaus lebendig begraben, ein Thema.
Ja, aber in diesem zweiten Teil, wie gesagt, wendet er sich trotzdem diesem Thema Friedhöfe, Gräber, Bestattungen weiter zu und entwickelt diese sonderbaren Visionen und Eigenheiten.
Um da noch schnell einzuhaben, bevor wir da wegspringen. Seine Familie hat ihn von Anfang an von Friedhöfen ferngehalten. Und es muss ja irgendwie so, er muss ja irgendwie schon als Kleinkind oder als Kind halt solche Anwandlungen zu haben, dass er sich dazu hingezogen fühlt, sonst würden sie ihn ja nicht aktiv davon fernhalten.
Das habe ich überlesen, das ist an mir vorbeigegangen. Verrückt. Über Gräber und Grüfte wusste ich viel, stellte mir auch einiges darunter vor, doch wegen meines eigentümlichen Gemüts hatte man mich bislang von Friedhöfen ferngehalten. Tatsächlich. Spannend. Er schreibt ja auch, dass er nächtliche Spaziergänge auf den Friedhöfen macht, was ja auch mega stimmungsvoll ist. Da kommen wir aber nachher noch drauf im Kaminzimmer. Jedenfalls endet dieser zweite Teil für mich damit, dass er dann entdeckt, dass er tatsächlich über Ecken mit der Familie Hyde verwandt ist und für ihn das nochmal so eine Legitimation darstellt. Er hat sogar einen Anspruch darauf, das ist schließlich seine Familiengruft. Jetzt will er da unbedingt noch mehr rein, genau. Und hat ja auch jedes Recht dazu.
Ja, er kriegt so einen leichten, so einen Egoanflug, das Grab gehört mir.
Ja, genau, da wird auch immer mal wieder ein Kursiv geschrieben, ja. Um etwas zu betonen. Genau, und dann kommen wir zu dieser ersten Kernszene im dritten Teil. Wir machen einen Sprung, er ist jetzt 21 Jahre alt, er ist volljährig. Und er hat, nachdem er diese Verwandtschaftsansprüche auch für sich festgestellt hat, irgendwann sich vor dem Eingang zum Grab eine Laube in den Wald gebaut. Also mit allen möglichen Zweigen hat das umwuchern lassen, wie so eine Art kleines geschütztes Blattzelt, in das er sich hineinlegt, um dort zu träumen und nachzudenken. Und er liegt in dieser Laube und träumt so vor sich hin und glaubt plötzlich Stimmen zu hören aus dem Grab. Er schreibt, dass dies die erste Offenbarung ist. Ich weiß nicht, ob mir das entgangen ist. Ich habe keine zweite Offenbarung gefunden.
Anscheinend war sie nicht so wichtig wie die erste.
Ja, jedenfalls die erste Offenbarung ist, dass er diese Stimmen hört, sie nicht weiter beschreiben kann oder will, aber dann ihn wie ein Blitz eine Erkenntnis durchzuckt. Er rennt zu seinem Elternhaus auf den Dachboden, zielgenau zu einer alten Truhe und findet darin den Schlüssel für das Grab.
Auch nochmal, nachdem er praktisch rausgefunden hat, dass er zur Linie gehört, diese Familiengruft gehört. Ne, diese Gartenlaube bezeichnet er selber sogar noch als seinen Tempel.
Ja, stimmt.
Und die offenstehende Tür ist praktisch sein Altar, sein Ort der Anbetung. Also er liegt in der Gartenlaube, wahrscheinlich auf so einem improvisierten Bett, schaut auf die teilweise geöffnete Tür, anscheinend voller Sehnsucht und träumt vor sich hin und hängt seltsamen Gedanken nach.
Ja. Also es ist schon sehr stark hineingesteigert, ne, wenn man das als Tempel bezeichnet und die offene Tür als Altar. Jedenfalls, er findet diesen Schlüssel auf dem Dachboden und jetzt endlich erfüllt er sich seinen Traum und er öffnet das Schloss und kann endlich hinein in das Grab. Und er schreitet diese Treppen hinab und findet dort unten zum Beispiel die Grabstätte von dem besagten Hyde-Mitglied, das aus den fernen Ländern hier hingebracht wurde. Er findet Nischen, in denen nur noch staubige Überreste sind und die Griffe von den Särgen, die es überdauert haben. Und er findet aber auch eine Nische mit einem unglaublich gut erhaltenen Sarg. Und auf diesem Sarg steht ein Name und dieser Name lässt ihn lächeln und schaudern und er legt sich in den Sarg und schläft. Und das ist dann so, wo man dann als Leser denkt, what the fuck?
Ja, irgendwas überkommt ihn da. Ich möchte noch zurück auf eine Schlüsselsache, die mir noch aufgefallen ist. Ja. Als er so am Tag, also als er in der Gartenlaube geschlafen und geträumt hat, wacht er einmal auf und so im Halbschlaf sieht er Licht in der Gruft. Und das ist so ein Moment, da verändert sich irgendwas in ihm. Er nimmt irgendwie ist was anders und dann kriegt er praktisch diesen Impuls und weiß, wo er den Schlüssel findet. Ne?
Stimmt, in der ersten Offenbarung hat er nicht nur Stimmen gehört, sondern auch das Licht in der Gruft gesehen, das schnell gelöscht wurde.
Genau, und dann so, ich muss nach Hause, nach oben auf den Dachboden, zu dieser Truhe, um den Schlüssel zu finden, um meinen Besitz wieder.
Du meinst, mit dem erlöschenden Licht kommt der Geistesblitz.
Ja, genau das.
Sehr schön. Er legt sich dann in diesen Sarg und taumelt erst am nächsten Morgen völlig verändert wieder zurück nach Hause, wo jetzt für mich so dieser vierte Teil anfängt. So diese Beschreibung dessen, wie er sich jetzt verändert, was er macht, dass er jetzt beschreibt, wie sich sein Wesen ganz stark verändert, wie die Leute ihn anders wahrnehmen. Er geht jede Nacht in das Grab. Was er dort unten macht, erzählt er uns wieder nicht. Aber er beschreibt, was es mit ihm tut, dass sich seine Sprache verändert, dass er anfängt, zum Beispiel aus dem Stegreif ein anzügliches, heiteres Trinklied zu ersinnen, das er beim Frühstück dargibt, was seine Eltern gar nicht so lustig finden. Sehr schön, dass Lovecraft dieses Gedicht komplett hier drin abdruckt. Also es ist in der Geschichte vollkommen da und es ist sehr lustig.
Also ich habe die englische Variante nicht gelesen. Aber ich fand es merkwürdig gereimt.
Ja,
in der Übersetzung.
Ja.
Also das war so von wegen so, hat sich jemand versucht, so nah wie möglich in den Worten wahrscheinlich versucht dran zu halten. Ja. aber dann passt das mit den deutschen Wörtern nicht so gut. Und deswegen war das für mich auch eher so eine Mäh-Stelle von wegen so, okay. Von wegen so, ja, okay,
mhm. Also,
jetzt nicht so cool.
Also ja, ich muss sagen, der Übersetzer hat es gut versucht. Mhm. Er hat auf jeden Fall, er ist sehr nah am Original geblieben tatsächlich und hat es dann trotzdem versucht, in ein Reimschema zu bringen. Oder hat es in ein Reimschema gebracht. Aber natürlich ist das englische Original deutlich stimmiger und cooler und kommt auch wirklich so rüber wie so ein schönes irisches Kneipentrinklied. Es ist wirklich auch in der Formulierung, in der Art klasse. Gut, dann kann ich es auch jetzt direkt schon anbringen, weil ich freue mich unglaublich, wenn ihr bei YouTube Drinking Song from the Tomb eingebt oder auch einfach nach der Band Langkum sucht, findet ihr eine extrem coole Umsetzung von diesem Lied. Die ist wirklich so richtig schön schottisch mit Geige und drum und dran in einer sehr coolen Art und Weise umgesetzt haben. Und man kommt wirklich so in das leichte Schunkeln und Grinsen und wünscht sich einen Bierkrug in der Hand, um so richtig mit einzustimmen. So fill up your glass for life will soon pass. Also es ist schon gut gemacht. Es ist auf jeden Fall trink- und singbar, was Lovecraft da geschrieben hat. Hm. Ich kann auch gerne nochmal den Link auf das YouTube-Video unter unseren Beitrag zu dieser Folge setzen. Nicht bei YouTube, da kann ich nicht unbedingt immer so gut Links reinsetzen, aber bei Facebook und auf unserer Homepage mache ich das. Du vielleicht auch bei Instagram.
Ja.
Als Schmankerl zu Folge 3 nochmal.
Ja, ich tüfte noch so ein bisschen, wie ich Links in eine Insta-Story reinkriege.
Ja, schwierig.
Ja, irgendwie.
Vielleicht gibt es ja Tipps von unseren ZuhörerInnen. Naja, jedenfalls beschreibt er in diesem ganzen vierten Teil, wie sich sein ganzes Wesen verändert und seine Sprache verändert und er eben von diesem sehr zurückgezogenen, introvertierten Menschen zu einem sehr extrovertierten, frechen Menschen wird.
Ja, Kühnheit, Übermutes, was überhaupt nicht zu ihm passt, zu seinem vorher schon eher mönchsartigen Leben.
Ja, genau.
Dazu halt noch, dass sich seine Mundart verändert ins Altertümliche, auch mit Dialekten, die mir jetzt persönlich nichts sagen, so von wegen so der Mundart eines charmanten Chesterfielders oder den gottlosen Zynismus eines Worcesters und er kriegt Angst vor Feuer und Gewitter.
Ja, auch sehr schön. Mhm.
So, ein Zug, den er vorher nicht hatte. Vorher war es ihm immer egal, wenn es gestürmt hat oder Feuer, aber jetzt irgendwie, wenn es gewittert, verkriecht er sich.
Ja, das sind schon diese ersten Anklänge, dass er jetzt anfängt zu glauben, dass er vielleicht die Reinkarnation eines früheren Heids ist. Hm. Also er beschäftigt sich ja ohnehin in dieser ganzen Geschichte sehr stark, finde ich, mit diesem ganzen Thema Tod, nach dem Tod, Untod, Reinkarnation, Seelenwanderung, Visionen. Also es ist ein sehr, sehr okkulter Text, ein sehr mystischer Text. Aber bleiben wir erstmal bei der inhaltlichen Zusammenfassung. Genau, also für mich ist das dieser vierte Teil, die ganzen Wesensänderungen und die kleinen Andeutungen, was er denn tut. Und dabei ja auch immer der Versuch, unbedingt geheim zu halten, was er macht. Also er erzählt niemandem davon, dass er dieses Grab gefunden hat, dass er das Grab öffnen will, dass er es geschafft hat, sondern er versucht, das alles schön unterm Deckmantel zu machen.
Ja, aber trotzdem zeigt er einem Dorfbewohner einen seit Generationen vergessenen Zwischenkeller, was irgendwie dann auch wieder so verhaltensmäßig da nicht zupasst. Es ist irgendwie so ein... Er will zeigen, ich weiß Dinge. Also irgendwie muss das doch zeigen, dass er was kann.
Ja, das stimmt. Wobei der Keller ja nicht in dem Grab ist, sondern der Keller ist ja auf dem Anwesen der Heiz. Also damit gefährdet er ja sein Geheimnis rund um das Grab nicht. Und das ist natürlich schon dieser Hinweis auf, schau mal, ich weiß mehr über die Heiz als ihr. Und weil vielleicht bin ich ja die Wiedergeburt eines Heid oder die Seele eines Heid. Aber das Grab zeigt er niemandem. Und da redet er auch nicht drüber. Weil das ist wirklich sein Geheimnis.
Ja.
Und jetzt hier im fünften Teil droht dieses Geheimnis aufzufliegen. Denn eines Tages, als er wieder aus dem Grab herauskommt, sieht er in dem grünen Blätterdickicht vor dem Grab ein Gesicht eines Dieners seines Vaters, der ihn wohl beobachtet hat. Und er ist unglaublich von Panik erfüllt und rennt nach Hause, um zu belauschen, was der Diener seinem Vater berichtet, weil er denkt sich, jetzt ist alles vorbei, jetzt fliegt das alles auf, jetzt werde ich da nicht mehr rein dürfen.
Ja, aber so ist es nicht. Der Diener erzählt seinem Vater, dass er in seiner Laube vor dem Grab übernachtet hat. Er guckt Richtung Grabtür und so weiter und so fort, aber dass halt nichts vorgegangen ist. Und er ist überglücklich, also Jarvis ist überglücklich.
Jarvis ist total perplex.
Von wegen so, okay, aber was auch immer passiert ist, dass der Diener das nicht gesehen hat, wie ich da rausgegangen bin, weil ich ja, wahrscheinlich hat er wieder in seinem Sarg geschlafen, weil wir wissen es aber nicht.
Genau, er sagt es uns ja nicht.
Er fühlt sich von einer höheren Macht beschützt und bestätigt in seinem Tun, von wegen so, er tut das Richtige und also die anderen können ihn nicht auf die Schläge kommen, weil er beschützt wird.
Ja genau, also er kriegt so einen Höhenflug, er fühlt sich so ein bisschen unverwundbar und dementsprechend offen und offensiv schreitet er jetzt jeden Tag hinab zum Grab und geht da fröhlich munter rein, weil er denkt, haha, mich kann sowieso keiner sehen. Also er fühlt sich so ein bisschen unverwundbar, unsichtbar.
Ja, das Ganze hält eine Woche. Hochmut kommt vor dem Fall.
Ja, genau, aber das ist halt jetzt noch hier in Teil 5 und das ist, finde ich, dieser erste Hinweis darauf, dass hier irgendwas nicht stimmt für uns. Bis jetzt ist es noch nicht wirklich übernatürlich gewesen. Es war zwar immer Jervis, der gesagt hat, ja, ich habe Dryaden gesehen und Waldgötter gesehen und ich kann in die Vergangenheit schauen, aber das könnte man alles noch als Fantasterei und Spinnerei abtun. Aber hier kommt der erste Bruch zwischen Jervis' Wahrnehmung und der Wirklichkeit. Oder ist es hier tatsächlich etwas Übernatürliches am Werk? Jedenfalls stimmt hier etwas nicht überein.
Mhm.
Und Lovecraft geht jetzt dann in Teil 6 in diese zweite Kernszene, in diesen zweiten Höhepunkt. Wie du schon gesagt hast, es hält eine Woche, in der Jervis munterglücklich im Grab seine Dingen, die er nicht weiter erzählen will, nachgeht.
Mhm.
Und dann kommt jene schicksalshafte Nacht, wo er schon spürt, er hätte eigentlich nicht das Haus verlassen sollen in dieser Nacht. Denn die Wolken brodeln, aus den Sümpfen steigt phosphoreszierender Nebel auf, ein fernes Gewitter naht heran und alles sagt eigentlich Tod, Unheil, Böse.
Aber die Toten rufen ihn.
Genau.
Und zwar aber auf eine andere Art und Weise als bisher.
Ja, genau. Das ist auch wieder eine echt spannende Szene. Ich war kurz davor, es zu meiner Lieblingsstelle zu machen. Diese Beschreibung war wirklich cool. Also etwas ist heute Nacht anders als sonst und er geht los und es ruft ihn aber nicht ins Grab, sondern es ruft ihn zu dem Anwesen der Heiz.
Genau. Und es ruft ihn dort der Dämon, der dort haust.
Genau, das war auch. Das ist diese ganze kleine Szene. Ich lese sie einfach mal kurz vor, weil ich fand sie wirklich unglaublich schön beschrieben. Das sind wirklich nur zwei Sätze, die ganz großartig sind. Kurz vor Ende sogar. Ich hätte mich in jener Nacht nicht hinauswagen sollen, denn in den Wolken brodelte der Donner und aus dem fauligen Sumpf auf dem Grund der Senke stieß ein höllisches Phosphoreszieren. Auch der Ruf der Toten war anders. Statt des Grabes im Hügel rief mich der verkohlte Keller auf der Spitze des Abhangs, winkte mir der Dämon, der dort hauste, mit unsichtbaren Fingern. Sehr schön. Er wird dort also hochgezogen. Und als er dort oben ankommt, ist es aber nicht das verbrannte Haus der Heiz, was er vorfindet.
Genau, sondern das intakte Herrenhaus der Heiz ist vollkommen hergestellt.
Erleuchtet.
Erleuchtet, genau. In den Fenstern stehen Kerzen. Edelleute mit Perücken kommen flanierend auf das Haus zu. Kutschen ferner Stadtbewohner kommen angefahren.
Große Party bei den Heiz.
Genau.
Genau, also es ist alles hell erleuchtet. Man hört Stimmen, man hört Musik. Und Jervis geht auch dorthin und sagt, dass er zwar ankommt wie ein Gast, ja, aber eigentlich ein Gastgeber ist, das ich auch sehr schön fand. Also er hat das schon völlig verinnerlicht und selbstverständlich gemacht für sich, dass er ein Heid ist.
Ja. Und auch einige von den Gästen kommen ihnen bekannt vor, dass es nämlich die Toten aus dem Grab sind.
Genau, er sagt, er kennt sie nicht so lebendig, wie er sie jetzt vor sich sieht, sondern eher von Verfall gezeichnet, aber er erkennt sie wieder. Und er begibt sich in das Haus und gibt sich dem großen Fest hin, was sehr schön umschrieben wird mit, für mich klang es nach Orgien und Lästereien und all diese lästerlichen Ausdrücke kommen über seine Lippen und er ist von allen der Wildeste und der Tollste.
Der Hemmungsloseste.
Der Hemmungsloseste, was ja so überhaupt nicht zu seinem eigentlichen Charakter passt.
Er stürzt sich ins Getümmel.
Genau. Und dann wird die Party aber je unterbrochen durch einen gewaltigen Blitzeinschlag und ein Feuer, das im Haus ausbricht. Und dem Leser, uns wird klar, wir befinden uns in jener schicksalshaften Nacht, in der das Haus der Heiz abgebrannt ist. Wir erinnern uns, ein Mann kam in den Flammen.
Genau. Jervis ist erstarrt. Förmlich paralysiert, sitzt er auf einem Stuhl, sieht, wie das Feuer sich ausbreitet.
Und er hat einen sehr geilen Gedanken.
Ja, und zwar bedauert er es, nicht in der Familiengruft bestattet zu werden, wie es sein Recht ist. sondern dass er zu Asche verbrannt und alle in alle Himmelsrichtungen zerstreut werden wird.
Genau, also er sagt, er geht sogar noch einen Zack weiter. Er sagt, sollte das jetzt passieren, dass ich hier in alle Winde zerstreut werde, trotzdem will ich in dieser Gruft begraben werden und wenn ich mir einen anderen Körper suche und wieder zurückkomme.
Und wenn es Jahrhunderte dauert.
Genau, also er will unbedingt dort unten bestattet werden, in diesem Sarg, in den er sich ja ohnehin selber schon immer hineingelegt hat. Und mitten in dieser Paralyse und dieser Panik, die er hat, erwacht er zurück in die, man möchte sagen, Realität. Mhm. Also er wird plötzlich wach, wie er wild um sich schlagend in den Armen zweier Diener sich befindet und sein Vater vor ihm steht. Es regnet und gewittert.
Mhm. Er selber noch für sich festgestellt hat, er ist Jarvis Hyde. Gehöre dazu, das ist meins. Und er schlägt wild um sich und schreit, dass man ihn endlich in sein Grab bringen soll, dass er in den Sarg, der schon jetzt ja seit Jahrzehnten auf ihn praktisch wartet und bereitsteht, dass er dahin möchte und dort endlich ruhen möchte.
Stattdessen wird er von den Dienern seines Vaters festgehalten und sieht noch, dass es wohl tatsächlich einen Blitzeinschlag gegeben hat in seiner Nähe, denn der Blitz hat ein Loch im Keller freigelegt, in dem eine Kiste gefunden wird. Dorfbewohner stehen da drumherum und Jarvis wird immerhin noch so lange festgehalten, dass er sehen darf, was in der Kiste ist. Und da sind allerlei Dokumente und wertvolle Dinge drin, die ihn alle überhaupt nicht interessieren, weil er fixiert sich völlig auf eine kleine Porzellanfigur, die da drin liegt.
Genau, mit einem jungen Mann mit lockigen, blonden Haaren und Initialen auf dem Sockel.
Genau, und nicht nur das, sondern das Gesicht der Figur, sagt er, ist, als würde er in sein eigenes Antlitz schauen.
Ja.
Und auf der Figur stehen die Initialen J.H. Ja, das ist natürlich wieder mal die großartige Bestätigung für unseren Jarvis, dass er Jarvis Hyde ist.
Natürlich.
Natürlich. Und damit geht's über nach diesem großen, nach dieser großen Kernszene in den letzten Teil, Teil 7. Ich habe sie mit Ernüchterung überschrieben.
Verbitterung wäre, glaube ich, auch noch.
Ja, das ist dann die Konsequenz daraus. Denn er wird jetzt in diese geschlossene Anstalt gebracht und ihm wird gesagt, Junge, du bist gar nicht in diesem Grab gewesen. Das ist die ganze Zeit verschlossen gewesen. Das Schloss ist immer noch völlig verrostet und intakt. Ganz viele Dorfbewohner haben dich gesehen, wie du jeden Tag immer vor dem Grab gelegen hast, mit halboffenen Augen auf den Eingang schauend. Du hast dir das alles nur eingebildet.
Ja, und er fällt in ein Loch
vom
übermächtigen Schutz hinterzu von wegen so, alle haben es gewusst. Wirklich jeder hat es gewusst, was du da treibst.
Und auch von diesem großartigen, ich bin auserwählt und ich bin einer der Heiz und um mich umgibt etwas ganz Besonderes hinzu, du hast dich voll lächerlich gemacht von den ganzen Dorfbewohnern. Naja, also es ist schon sehr viel Verbitterung, aber es gibt ja einen Silberstreif am Horizont in Form seines lieben Dieners Hiram.
Der das erste Mal auftaucht.
Ja, und auch die einzige andere Person mit einem Namen ist. Abgesehen von den Hyde und Mr. Brewster, aber wir wissen nicht den Namen seines Vaters, nicht den Namen der Diener, alle anderen Personen in seinem direkten Umfeld
sind unwichtig.
Sind völlig unwichtig für ihn. Die historischen Figuren sind ihm total wichtig. Aber jetzt kommt Hiram. Er ist Jarvis loyal zugetan und er teilt Jarvis Begeisterung für Friedhöfe und alte Geschichte. Und deswegen bricht er dann tatsächlich dieses Schloss zur Gruft auf und geht hinab.
Genau. Und er findet ein Podest, in dem ein Name eingraviert ist.
Mit einem Sarg drauf.
Genau, mit einem Sarg drauf, der nicht in Benutzung ist. Und da drauf steht Jarvis' Name.
Genau, da steht einfach nur Jarvis, also nur sein Vorname drauf. Und das ist der Auslöser für ihn, wie er dann schreibt, um uns diese Geschichte zumindest in Teilen zu erzählen. Weil er jetzt doch wieder daran glaubt, dass es wahr ist. Und es ist sehr schön, die Geschichte endet damit, dass er sehr froh und glücklich darüber ist, weil man ihm zugesichert hat, dass er dort nach seinem Ableben bestattet wird. Also man bekommt ohnehin die ganze Zeit das Gefühl, sein Leben ist ihm eigentlich gar nicht wirklich wichtig. Dieser Moment, wo er zu verbrennen droht, ist ihm auch nicht wichtig. Seine einzige Sorge ist, er will dort unten in diesem Sarg liegen. Bitte, bitte.
Ja.
Ja. Genau, und mit dieser Ernüchterung, Verbitterung und diesem doch trotzdem kleinen Hoffnungsstreifen auf, ich hatte doch recht.
Und letztendlich ja er das bekommt, was er ja eigentlich will.
Genau, und damit endet diese Geschichte hier. Kein großes, dramatisches, denn es war ein Mensch oder ich bin der Alchemist, sondern hey, super, ich darf in meinem Sarg bestattet werden.
Ist zwar ein bisschen weird, Aber er bekommt, was er will.
Ja, es scheint ihm sehr wichtig gewesen zu sein. Ja, und das ist die Geschichte des Grab. Die endet an dieser Stelle. Und ich finde, das passt wieder sehr gut, weil ich habe wieder einen sehr trockenen Hals. Jens, ich brauche meinen Tee. Ich glaube, lass uns doch ins Kaminzimmer gehen.
Diesmal hätte ich es auch gewusst, dass wir ins Kaminzimmer gehen.
Ja, wie du schon gesagt hast, du lernst es ja langsam.
Ja.
Gut, dann stellen wir das Buch wieder zurück in sein Regal. Verlassen wir Jarvis und gehen in unser Kaminzimmer.
Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus.
Jens, reich mir doch mal wieder deine Teetasse. My dear.
Oh, das war knapp.
Ja, das ist ein sehr überschwänglicher Tee. Wir haben ja auch viel zu besprechen.
Das stimmt.
Ja, zurück in unserer Realität. Raus aus Jarvis' Wahnvorstellungen, möchte ich sagen. Ach, wundervoll. Ja, wie vorhin ganz am Anfang schon gesagt, was mir als erstes mit aufgefallen ist, ist, dass wir hier wieder diesen intellektuell überlegenen Protagonisten wie im Alchemisten haben. Diese einsame, abgehobene Kindheit hinter Büchern, separiert von anderen Kindern und ihrer Sichtweise und ihrem Leben. Wir haben wieder einen unheimlichen Wald nahe des Heims und wieder ein verfallenes Gemäuer mit einem Fluch oder einer unheimlichen Geschichte. Das Setting ist wieder sehr ähnlich.
Der Zeitsprung ist nur kleiner.
Ja, der Zeitsprung ist definitiv kleiner und im Gegensatz zu den ersten beiden Geschichten haben wir hier zum ersten Mal ein offenes Ende ohne Erklärung oder ohne eine zumindest stringente Erklärung. Er bietet uns ja wirklich nur Ansätze. Sowohl beim Tier in der Höhle als auch beim Alchemisten haben wir ein sehr geschlossenes Ende, eine klare, das ist in Wirklichkeit passiert, schockierende Enthüllung, während wir hier ja unglaublich viele Andeutungen bekommen, immer wieder gesagt kriegen, ja, aber eigentlich will ich da nicht drüber reden, ich sag dir nicht alles und es ja auch nicht zur vollen Zufriedenheit erklärt wird.
Ja, man hat ein, glaube ich, ein Lösungskonzept, wie das wohl ungefähr zusammengehört, aber ob es so ist, wird einem weder bestätigt, noch wird es verneint.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und mit dem intellektuell überlegenen Protagonisten haben wir hier ja auch wieder ganz stark, was ich ja vorhin sagte, eine Parallele zu Lovecraft. Und ich habe das Gefühl, dass er hier auch etwas bewusster die Parallele zu sich selber zieht. Dass er so ein bisschen sich selber beschreibt in dieser Zeit, in der er sich ja jetzt auch gerade befindet, während er das schreibt, während er diese Geschichte schreibt. Also unser Jarvis Dudley sagt von sich selber, dass er sehr frühreif ist, was wir bei Lovecraft definitiv hatten. Lovecraft hat ja auch mit 8 Jahren schon die griechischen Klassiker gelesen. Wie hier ja auch unser Protagonist, der ja auch wieder auf Theseus eingeht zum Beispiel. Er schreibt über das eigentümliche Gemüt, das er hat. Dieses sehr empfindsame Gemüt. Und die nächtlichen Spaziergänge, die Lovecraft ja selber auch getan hat, wo ja auch Zeitzeugen beschreiben, wie er nachts die Straße rauf und runter gelaufen ist, sehr in sich versunken, sehr unnahbar. Und auch der Fable für Friedhöfe, den Lovecraft ja auch absolut hatte. Und mit all dem stilisiert Lovecraft Jarvis Dudley und sich selbst damit zu einem Sonderling.
Ja, kann ich so bestätigen. Also ich hätte jetzt nichts, was ich da anmerken könnte. Ich hatte beim Lesen einmal die eine Stelle, wo das um die gottlosen Rituale, die die Heils gemacht haben, war mir für einen Moment nicht klar, meinen sie mit Halle ihr Herrenhaus, also die Hallen des Herrenhauses, oder haben sie diese Dinge im Grab getan?
Ich glaube, sie meint tatsächlich das Herrenhaus, weil das ja in der Vision dann auch nochmal bestätigt wird, die er dann hat, ne? Dass sie da ja auch wieder diese Gelage und diese Lästereien vollführt haben.
Ja, es kann auch sein, dass es einfach nur an der Übersetzung liegt, dass es mir nicht so klar war. Aber das war mal so ein kleiner Unsicherheitsfaktor, wo ich mich dann beim Lesen gefragt habe, Grab oder Herrenhaus? Ja. Was wäre schlimmer?
Ja, aber es passt ja auch, finde ich, dazu, dass es dann im Prinzip, man könnte sagen, eine göttliche Gerechtigkeit gegeben hat gegen diese Lästereien, indem ein großer Blitzschlag aus dem Himmel das Herrenhaus zerstört. Da könnte man ja schon sagen, sie sind bestraft worden von da oben, im klassischsten Sinne. Ne? Man sagt ja auch, wenn ich lüge, soll mich der Blitz treffen.
Ja.
Ist in diesem Fall passiert. Sie haben gelästert, sie wurden bestraft. Und wir haben ja hier in dieser Geschichte zum ersten Mal das, worauf du ja auch wartest, diesen Mythos-Schleier von Lovecraft. Er beschreibt ihn hier tatsächlich wörtlich auch als Schleier, was ich sehr schön finde, weil die Formulierung, glaube ich, bei Lovecraft immer mal wieder auftaucht. Dieses zwischen dem, was wir als Realität wahrnehmen und der schrecklichen Wahrheit, die es da noch gibt, liegt so ein dünner Schleier, damit wir das dankenswerterweise ignorieren können, was da wirklich noch um uns rum ist. Und hier zeichnet er zum ersten Mal diesen Schleier und bringt uns ja auch unglaublich viel Übernatürliches in dieser Geschichte. Ich habe ja schon gesagt, wir haben die Waldgötter und die Dryaden. Er spricht von den Wiedergeburten, von gottlosen Riten, wie du schon gesagt hast, von prophetischen Eingebungen, von einer Offenbarung, diese Wesensveränderung hin zu vergangenen Leben, Visionen aus der Vergangenheit, bis hin zu der eigene Sarg in der Gruft, den man da nicht selber hingestellt hat. Haben wir hier unglaublich viele Elemente des Übernatürlichen, die aber alle so milde sind, dass man sie sich wirklich ganz klar auch vorstellen könnte. Also ja. Ich hatte bei keinem Punkt der Geschichte das Gefühl von, das ist jetzt total übertrieben, sondern man kann es sich richtig eins zu eins vorstellen, wie es so passiert ist, eben weil es so nah an der Realität ist.
Genau, das ist ja auch dieses Horror-Thema. Es gibt ja irgendwie diesen fürchterlichen Body-Horror, wo es halt um Entstellungen geht oder wo irgendwas mutiert. Mhm. Und meistens ist es ja dieser kleinere, feinfliegere Horror, eben wieder dieser Psycho-Horror. Mhm. Oder halt dieses, deine Realität, deine Wahrheit wird so nach und nach untergraben und Dinge, die eigentlich als sicher galten, stellen sich als falsch heraus.
Ja, das finde ich immer ganz wunderschön, wenn man auch damit spielt, dass du deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen kannst.
Ja.
Ist das, was du da siehst, wirklich da oder ist da vielleicht noch mehr? Ja. Dieses Flimmern in deinem Augenwinkel, war da nicht was? Mhm. Ja, genau. Und da spielt er ja ganz stark mit hier, indem er vieles nur andeutet. Genau, und wir haben hier tatsächlich ja auch einige der sehr klassischen Lovecraft-Elemente, die später auch kommen. Ich habe schon gesagt, der Erzähler, der in der geschlossenen Anstalt sitzt, der uns nicht alles erzählen will, auf der einen Seite, weil die Wahrheit zu furchtbar ist und auf der anderen Seite, weil er nicht irre wirken will. Wir haben diesen Spannungsaufbau mit der Andeutung einer furchtbaren Wahrheit, die jetzt enthüllt werden soll, damit der Leser über den Geisteszustand des Protagonisten entscheidet. Und das hat man ja tatsächlich immer mal wieder, so dieses, okay, ich will euch jetzt erzählen, was mir zugestoßen ist, entscheidet ihr hinterher, ob ich wahnsinnig bin oder nicht. Und das finde ich immer eine sehr schöne Ansprache, so dieses, ich ziehe dich ins Vertrauen, du mein Leser, meine Leserin.
Ja, deine Lieblingsstelle.
Was für ein Übergang. Ich bin noch nicht so weit.
Nein, du bist noch
nicht so weit.
Nein,
ich bin noch nicht so weit.
Ich habe tatsächlich diesmal, was diese Sachen angeht, nicht so viel gehabt.
Okay, also ich habe noch ein paar mehr Sachen. Also, weil ich finde es eine wirklich wichtige Geschichte. Ich komme da nachher noch zu bei den Hintergrundinformationen, warum diese Geschichte für uns so wichtig ist. Diese ganzen Lovecraft-Elemente, wie schon gesagt, dieser Schleier vor der Wahrheit, den er hier anspricht. Und auch, er fängt hier auch mit dem Unnennbaren an, was ja auch so sein Merkmal wird. Dieses spätere Stilmittel, indem er etwas beschreibt, indem er nicht sagt, wie es ist, sondern wie es nicht ist. Das finde ich auch ganz klasse. Das fängt hier wirklich auch wieder an. Er lässt hier wieder viel für die Fantasie offen. Und ich finde, es ist ein offenes Ende. Aber er gibt uns ja mögliche Erklärungen. Und zwar einmal schon am Anfang. Da sagt er, das ist wie so ein Sinnspruch, finde ich, was er da am Anfang sagt. Er sagt, wer alleine ohne die Lebenden weilt, zieht die Toten an. Also er hat ja selber gesagt, man sollte nicht ganz alleine leben. Man sollte immer mit anderen Leuten zusammen sein, weil man sonst das Tote anzieht. Und das ist ja im Prinzip schon so ein Sinnspruch für diese ganze Geschichte, weil Jarvis ist ja immer alleine und beschäftigt sich dann nur mit dem Grab und mit den Toten darin. Also könnte man ja überlegen, sagt uns Lovecraft hier, weil Jarvis immer alleine war, hat er damit sich in diese ganze Geschichte mit dem Grab und mit den Toten so hineinfantasiert, dass es für ihn lebendig und wirklich geworden ist?
Ist das nur bei der englischen Übersetzung?
Nein, das ist auch bei der deutschen.
Okay, das ist mir nicht präsent.
Ja, tatsächlich. Ich lese es gerne nochmal vor. Ich habe gesagt, dass ich meine Jugend abseits der sichtbaren Welt verbrachte. Doch ich habe nicht gesagt, dass ich sie dort alleine verbrachte. Das sollte kein menschliches Wesen tun. Denn wenn es ihm an der Gesellschaft der Lebenden fehlt, zieht er unausbleiblich die Gesellschaft von Dingen an, die nicht oder nicht mehr lebendig sind. Ja, und das finde ich tatsächlich ist schon so eine Art erster Erklärungsansatz von Lovecraft, den er uns hier ganz am Anfang bietet. Jarvis war so viel alleine, dass er diese Toten angezogen hat oder sich ja vielleicht auch hineingesteigert hat. Und dann bietet er noch eine ganz rationale Erklärung ja am Ende an, mit der Laube und dem schlafenden Sohn, der sich alles eingebildet hat. Also die Dorfbewohner, die ihn sehen, wie er mit halboffenen Augen davor liegt und träumt. Also Lovecraft bietet uns selber hier eine realistische Erklärung an, aber zieht sie selber wieder in Zweifel, indem er uns diese zwei Elemente gibt, die ja auch die anderen Personen um Jarvis herum gesehen haben. Die Porzellanfigur und den Sarg mit seinem Namen drauf. Mhm. Und das finde ich halt so meisterlich. So dieses, du denkst die ganze Zeit ja auch in diese Richtung, ja, das bildet er sich alles ein und guck mal hier und da, hier sind die ganzen Indizien dafür, aber dann kriegst du wieder diese Elemente vor die Nase gesetzt, die sagen, ja, nee, ist aber eigentlich nicht so. So, dass du immer mit diesem Zweifel zurückbleibst. Mhm. Und das finde ich viel schöner, als so ganz offen und plakativ eine Erklärung zu geben. Genau, dann sind mir noch zwei Sachen aufgefallen, wo ich nachgucken musste. Weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, dass er einmal sein Arzt in der Anstalt ja gesagt hat, dass er unter Monomanie leidet. Weißt du, was Monomanie ist?
Tatsächlich so aus dem Stegreif nicht, aber ich habe es auch nicht nachgelesen.
Ich habe mir das mal, habe das nachgeguckt, weil ich das gerne wissen wollte. Und es ist ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert für eine einzelne, separierte Geistesstörung, die den restlichen Verstand nicht angreift. Also er bekommt hier vom Arzt tatsächlich auch nochmal die Legitimation, du bist nicht völlig durchgeknallt, du bist nicht komplett geistesgestört, sondern nur in diesen einen Bereich, in den du dich hineingesteigert hast. Da bist du...
Okay.
Geistesgestört.
Ich hatte es mir von Mono und Manie hergeleitet, dass es schon so eine Art krankhafte Obsession ist. Da lag ich ja schon mal grundsätzlich nicht falsch.
Ja, genau, vom Begriff hergeleitet. Und dann schreibt er ja auch, dass er nicht das gleiche Schicksal erleiden will wie Palinurus. Und da wollte ich dann auch gerne wissen, weil das hat mir aus dem Stegreif nicht sofort was gesagt. Theseus war mir schon ein bisschen ein Begriff, aber Palinurus nicht. Deswegen habe ich nachgeschaut. Palinurus war der Steuermann des Aeneas von Troja. Und er ist für eine sichere Überfahrt zu einem Opfer der Wellen geworden. Also er hat die Überfahrt des Aeneas sichergestellt, unfreiwillig, indem er vom Meer verschlungen wurde, also ein Opfer des Meeres wurde. Und er ist nicht ertrunken, sondern er ist dann irgendwo angespült worden, hat noch ein paar andere sehr schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen, um dann tragisch zu sterben. Und unser Protagonist möchte dieses Schicksal nicht teilen. Also das nur... Random Fun Fact nebenbei, falls ihr euch gefragt habt, was Monomanie ist und Palinurus, ich habe es für euch nachgeschaut. Ich habe noch eine Frage zu der Geschichte. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das auch gekommen ist. Ich habe mich gefragt, warum er die Familie Hyde nennt. Hat er sich damit auf Jekyll und Hyde bezogen?
Diese Verbindung ist mir auch gekommen. Mhm. Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ja.
Aber ob das so ist, keine Ahnung.
Ja, ich finde... ich finde es nicht ganz abwegig. Ich weiß nicht, es ist mir nicht genug Futter da, um zu sagen, ja, das ist absolut, das meint er damit. Aber ich finde, es gibt so ein paar Hints. Und zwar, dass unser Protagonist diesen so starken Charakterwandel vollzieht. Von zurückgezogen und intellektuell, introvertiert und unauffällig, Dr. Jekyll, hin zu wortgewandt, ausschweifend, eloquent, extrovertiert, aber auch so ein bisschen zerstörerisch, Mr. Hyde. Er sagt im englischen Text zum Beispiel, wundervoll mit den Alliterationen, von sober and solitary zu ribald revelry. Also von nüchtern und zurückgezogen hin zu ausschweifender Rebellion. Und das fand ich schon, passt zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Aber wie gesagt, ich fand... Es war nur ein Anklang. Es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh ja, es ist total offensichtlich. Das muss er hier gemeint haben.
Eine Sache, die man noch nachgucken könnte. Die Familie Hyde kommt, glaube ich, aus Sussex. Wird ja, glaube ich, angeschnitten, dass der Stammvater der amerikanischen Teil der Familie ja aus Sussex kam und ja wenige Jahre nach der Überfahrt gestorben ist.
Ah, okay.
Das wäre noch so ein Ding, wo man nachgucken könnte, wo praktisch diese Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Geschichte spielt. Ob das vielleicht tatsächlich in Sussex war. Aber ich bin da nicht drin in der Thematik. Das ist nur so ein Ding, wo man sagen könnte, ist das vielleicht noch so ein Mini-Detail, was das untermauern könnte.
Ich weiß, das ist wieder dieses gefährliche Halbwissen. Ich weiß es nicht. Ich habe abgespeichert in meinem Hinterkopf, dass die Geschichte in London spielt, aber ich bin mir da nicht sicher. Das wäre doch wieder eine wunderschöne kleine Nebenhausaufgabe für unseren fleißigen Studenten Jens.
Ja, verdammt.
Dr. Armitage wird das mit Sicherheit wohlwollend betrachten, wenn du das nochmal einmal vertiefst, dieses Thema, und uns beim nächsten Mal erzählst, ob da an dieser Parallele vielleicht mehr dran ist oder nicht.
So.
Ja, sehr schön. Gut, während du dir deine Hausaufgabe notierst, kann ich gerne darauf eingehen, was meine Lieblingsstelle ist. Ich habe keine Lieblingsstelle, sondern ich habe ein Lieblingsstilmittel, das er an verschiedenen Stellen benutzt. Und zwar das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dieses immer wieder zu betonen, dass er uns nicht alles erzählen darf. Weil er macht es so oft und es ist jedes Mal so, dass man denkt, verdammte Axt, bitte sag's mir doch, ich bin neugierig. Er schreibt zum Beispiel, aber allzu viel darf ich darüber nicht erzählen. Oder doch über solche Dinge sollte ich jetzt nichts sagen. Ich habe Gedanken nachgehangen, die ich hier nicht zu beschreiben brauche und mit Wesen in Verbindung gestanden, die ich nicht benennen muss. Doch, bitte, ich will's wissen. Oder was ich dort, also auf den Friedhöfen, tat, sollte ich besser nicht sagen. Und sofort springt die Fantasie an und denkt, verdammt, was hat er auf den Friedhöfen gemacht, dass er darüber nichts sagen will? Oder bei den Stimmen, die er gehört hat, über ihre Eigenschaften will ich mich nicht äußern. Ich sah, hörte und tat Dinge, an die ich mich niemals erinnern darf. Und das macht so viele Fässer auf und kurbelt so sehr die Fantasie an, dass man fängt an, in 5 Nebenparallelsträngen darüber nachzudenken, was könnte er jetzt alles gemacht haben und gemeint haben und wie könnte man das mit der Geschichte verbinden. Und das finde ich echt toll.
Meine Lieblingsstelle ist tatsächlich diese Nacht, wo das Gewitter aufzieht, wo er rausgezogen wird. Ja. Ne? Ich hätte mich in jener Nacht nicht hinauswagen sollen, denn in den Wolken brodelte der Donner und aus dem fauligen Sumpf auf dem Grund der Senke stieg ein höllisches Phosphorisieren. Auch der Ruf der Toten war anders. Statt des Grabes im Hügel rief mich der verkohlte Keller auf der Spitze des Abhangs, winkte mir der Dämon, der dort hauste, mit unsichtbaren Fingern. Ja, das, genau. Das fand ich wunderschön, ja. Plastisch gemacht. Das fand ich eine sehr schöne Szeneriebeschreibung. Und das ist meine Lieblingsstelle.
Sehr schön. Auch schön, dass sie jetzt nochmal von uns beiden vorgelesen wurde.
Ja, ich weiß, wer es besser vorgelesen
hat. Nein, das ist Quatsch. Darum geht es ja gar nicht. Aber das zeigt nochmal, wie du schon gesagt hast, wie zentral diese Stelle auch ist. Und ich, wie gesagt, ich war ja auch kurz davor, die auch zu meiner Lieblingsstelle zu machen. Aber ich habe mich dann für dieses Stilmittel entschieden. Einfach, weil es bei mir ganz viel Knistern im Kopf angeregt hat. Es hat jedes Mal geknistert in meinen Leitungen. Ja, also man sieht, wie wichtig diese Stelle für dich war, aber ist es denn auch deine Lieblingsformulierung, wie zum Beispiel der phosphoreszierende Sumpf, oder hast du noch eine andere Lieblingsformulierung?
Nee, es ist tatsächlich gleich beim Beginn der zweite Satz.
Okay, ja, ich bin neugierig.
Also es ist eine unglückliche Tatsache, dass ein Großteil der Menschheit in seiner geistigen Sichtweite zu eingeschränkt ist, um mit der Geduld und der Intelligenz jene vereinzelten Phänomene zu erforschen, die nur von einigen wenigen psychologisch Feinfühligen gesehen und gefühlt zu werden und die außerhalb der alltäglichen Erfahrung liegen.
Du hast also einen Bandwurmsatz von Lovecraft als Lieblingsstelle erkoren.
Ich fand es sehr von wegen so, um diese Position, die Jarvis hat, auf uns darzustellen, fand ich es halt sehr schön und plastisch. Deswegen, ich fand es schön formuliert, auch wenn es ein Bandwurmsatz ist.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr klassischer Lovecraft-Satz. Bei mir ist es ein bisschen weiter. Und zwar der Nachmittag, als er auf die Gruft stößt. Und er schreibt, es war im Hochsommer, als die Alchemie der Natur die waldige Landschaft in eine lebendige und geradezu überschäumende grüne Masse verwandelt und einem die Sinne von den wogenden Meeren, feuchten Grüns und den unergründlichen Gerüchen des Bodens und der Vegetation berauscht. Und das war eine sehr eindrückliche Beschreibung, fand ich.
Ja.
So die Alchemie der Natur, alles ist grün, wogt und berauscht die Sinne. Sehr prosaisch.
Sehr prosaisch.
Ja, aber wenn ich mich richtig entsinne, Jens, hast du ja dem Tier in der Höhle damals 5 Tentakel gegeben. Dann hast du für den Alchemisten den Sprung auf 7 Tentakel gewagt. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie viele grünschleimige Tentakel gibst du denn dem Grab? Von 1 bis 10 läuft unsere Skala, ja.
Ja, den Alchemist fand ich tatsächlich noch einen ganz kleinen Tick besser. Einfach vom generellen Aufbau her. Und ich finde es aber schon stärker als das Tier in der Höhle. Also bin ich bei einer 6.
Aha, du pendelst also in die Mitte zwischen die 2 Geschichten.
Genau, also im Moment, ich baue mir so langsam meine Skala auf,
ja.
um das miteinander vergleichen zu können. Und ich finde 6 Punkte, es hat schon Tendenzen zu einer 7, definitiv. Aber ich finde den Alchemisten immer noch besser.
Spannend. Ja, ich bin da nicht deiner Meinung. Oder meine Präferenz ist da anders. Ich habe ja dem Tier in der Höhle und dem Alchemisten jeweils 6 Punkte gegeben. Mhm. Ich fand sie sehr unterschiedlich. Ich habe aber die Entwicklung gesehen, die Lovecraft gemacht hat. Und ich finde das Grab deutlich besser.
Mhm.
Es hat mir sehr viel mehr gefallen. Ich finde hier viel mehr schon von dem drin, was ich an Lovecraft liebe. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, so diesen Gedankengängen von Jarvis zu folgen und seinen kleinen Abrutschen von der Realität hin zu seinen ganzen Hirngespinsten und dann doch nicht drüber reden wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde von den 6 Tentakeln hochspringen zu 8 Tentakeln.
Oh.
Ja, ich werde dem Grab 8 grünschleimige Tentakel geben. Und wir würden es natürlich unglaublich schön finden, wenn unsere HörerInnen sich an dem Ranking und Rating beteiligen. Da gab es die Idee von Pebble, mit dem habe ich telefoniert. Und der hat vorgeschlagen, dass wir doch ein Tentakel-Ranking für die Community machen. Er hat gefragt, ob wir eine Umfrage auf unserer Homepage einrichten können. Ich fände es allerdings viel schöner, wenn ihr bei YouTube unter die Folge in den Kommentaren euer Ranking machen würdet. Dann könnt ihr direkt da, wo ihr es auch hört, eure Meinung abgeben. Also schreibt uns gerne unter die Folge, wie viele Tentakel ihr der Geschichte gebt und vielleicht auch, was eure Lieblingsstelle war. Das fände ich klasse. Und dann picken wir uns ein paar raus und präsentieren die dann gerne beim nächsten Mal nochmal wieder. So viel zu den Lieblingsstellen und den Tentakeln. möchtest du denn wissen, Jens, wie Lovecrafts Leben zu dieser Zeit aussah, als er die Geschichte geschrieben hat?
Ja, möchte ich. wenn es jetzt nicht von dir ausgekommen wäre, hätte ich auch gefragt.
Weil du es nicht mehr abwarten kannst zu erfahren, wie Lovecrafts Leben war.
Naja, ich meine mich vom letzten Mal zu erinnern, dass es einen zeitlichen Sprung gab.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und ich bin gespannt, wie sich sein Leben so verändert hat. Wie alt ist er denn gewesen, als er es geschrieben hat?
Genau, also wir haben wirklich einen ordentlichen Sprung. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, als er Der Alchemist geschrieben hat, das war im Jahr 1908, dass er in dieser Zeit einen schweren Nervenzusammenbruch hatte. 1908. Und das führte dazu, dass er bis 1917 nicht mehr geschrieben hat. Das Grab ist 1917 erschienen. Man muss aber auch dazu sagen, er hat nur keine Prosa mehr geschrieben. Er hat weiter Gedichte geschrieben und er hat weiter wissenschaftliche Aufsätze geschrieben, hatte aber mit beiden nicht wirklich Erfolg. Und deswegen sehen einige darin auch den Grund, dass er bestärkt durch den Erfolg von Das Tier in der Höhle und Der Alchemist wieder zurückgegangen ist, um auch diese Geschichten weiterzuschreiben. Aber man muss sich jetzt wirklich vorstellen, es ist 9 Jahre, nachdem er die letzte Geschichte Der Alchemist geschrieben hat. Er ist jetzt 27 Jahre alt. Er hat die Highschool ja nicht abschließen können.
Mhm.
Das habe ich ja beim letzten Mal erzählt. Und das war für ihn wirklich schlimm. Also er hatte diesen Nervenzusammenbruch und er sagt von sich selbst, dass er in der Zeit danach wirklich auch nicht dazu in der Lage war, weiter zu arbeiten, weiter etwas zu tun. Es ging ihm wirklich schlecht. Er hat sich komplett isoliert von seiner Umgebung und aus dieser Zeit von 1908 bis 1914, in der er sich so sehr isoliert hat und zurückgezogen hat, aus dieser Zeit mündet sein Ruf als Sonderling und Einsiedler. Er war ja vorher in der Kindheit gar nicht mal so unbedingt der Einsiedler, er hatte ja Freunde und später auch nicht, da hatte er ja auch immer wieder Freunde und Bekannte, sondern es ist wirklich diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, in der er sich völlig verzweifelt zurückzieht. Er hält sich selber für einen Versager, weil er die Highschool nicht abschließen konnte nach seinem Zusammenbruch. Mhm. Und er hat Angst vor dem Urteil seiner Umgebung. Er hat Angst davor, dass die anderen ihn auch für einen Versager halten. Und deswegen isoliert er sich so sehr. Er hat die Perspektive völlig verloren. Und von 1908 bis 1914 schreibt er auch wirklich unglaublich finstere Geschichten, sagt er selber, wovon aber eben auch nur Der Alchemist erhalten ist. Er beschäftigt sich sehr viel mit Chemie. Er beschäftigt sich mit seinem Lieblingsjahrhundert, dem 18. Jahrhundert, in dem er ja eigentlich selber so gerne leben würde, und mit Literatur. Also er zieht sich zwar sehr stark zurück, aber auf der anderen Seite begibt er sich in dieser Zeit auch ins Theater. Er fährt nach Cambridge zu Bekannten und äußerst amüsanter Fun Fact, er unternimmt in dieser Zeit auch eine Ballonfahrt, was ich sehr lustig finde. Was auch ganz spannend ist, ist, dass er in dieser Zeit Unmengen an Pulp-Magazinen liest. Es ist ja ein Genre, was zu der Zeit aufkommt. Und er fängt an mit dem Monday Magazine und verschlingt alle Geschichten darin. Also er liest auch relativ ungefiltert alles in diesen, ja doch eher, man würde sagen, Schundromanen. Er ist sich auch bewusst darüber, dass es keine große Literatur ist, die er da zu sich nimmt. Also nach den griechischen Klassikern und all diesen großen Werken, Edgar Allan Poe, die er gelesen hat, wendet er sich jetzt viel Pulp-Magazinen zu.
Pulp-Magazin, die geht so, ist
Groschenroman, genau. Sowas. Also so diese Leichtkost, sehr dramatisch, sehr überspitzt. Und was ganz spannend ist, in den Monday Magazines gibt es auch eine Geschichte, die heißt The Fish Head. Und darin geht es um absonderlich missgestaltete Menschen, die fischige Züge annehmen. Und man sieht da ja, selbst Jens als noch nicht Lovecraftisch durchwachsener Leser ahnt, dass es da in Richtung Innsmouth geht und den Innsmouthern, die ja auch fischähnlich aussehen. Also er bekommt hier schon Einflüsse, die für ihn später wichtig sind. Und er führt auch einen Leserbriefkrieg, was ganz lustig ist in der Zeit. Er überwirft sich da mit einem anderen Autor, den er nicht so gut findet, und schreibt auch durchaus sehr spitz formulierte Leserbriefe, stößt dabei aber bei den anderen Lesern eher auch auf Abneigung, die das nicht so sehen und antworten. Er muss also auch feststellen, dass seine Meinung auch durchaus mal kritisch gesehen werden kann, man ihm auch widerspricht. Ja, und es ist wirklich erst im Jahr 1917, dass er wieder anfängt zu schreiben. Und zwar macht er das, nachdem ja das Tier in der Höhle und der Alchemist veröffentlicht wurden und er daraufhin positive Rückmeldungen von seinen Brieffreunden, wie aber auch von Mr. Cook bekommt, die sagen, das sind gute Geschichten, mach doch bitte weiter. Und wir ja auch schon gehört haben beim letzten Mal.
Friedhofbesuch.
Genau, er final dann nach einem Friedhofsbesuch diese Geschichte schreibt. Und ich kann dir mehr über diesen Friedhofsbesuch erzählen.
Oha.
Ja, ich habe mehr rausgefunden. Und zwar ist das auch sehr spannend. Er erwähnt diese Geschichte in einem Brief im Januar 1920. Und zwar war er mit seiner Tante auf dem Swan Point Friedhof und hat dort ein Grabmal eines entfernten Verwandten entdeckt. Und dieses Grabmal, das Todesdatum, ist von 1711. Ich weiß nicht, klingelt das Datum gerade bei dir?
Ist das das Todesdatum von dem Gutsherrn?
Genau. Der Gutsherr, seine Beerdigung fand auch im Jahr 1711 statt. Also das ist zu nah, um da irgendwie ein Zufall zu sein. Und Lovecraft schreibt über dieses Grab, das er entdeckt, aus dem Jahr 1711, was ja das 18. Jahrhundert, sein so bevorzugtes und geliebtes Jahrhundert ist. Und er schreibt in dem Brief, warum nur konnte ich mich nicht mit ihm unterhalten und intensiver in das Zeitalter eintauchen, das das von mir bevorzugte war. Was hat seinen Körper verlassen, dass ich nicht mehr mit ihm sprechen konnte? Ich habe das Grab lange betrachtet und in der Nacht, direkt nach meiner Rückkehr, habe ich meine erste Geschichte der neuen Serie begonnen, The Tomb. In einem späteren Brief schreibt er auch noch, dass er auch noch von einem Traum über einen Friedhof inspiriert wurde und von alten Friedhöfen in Neuengland mit über 150 Jahre alten Gräbern, die einen sehr starken Eindruck auf ihn hinterlassen haben. Und das ist so schön, dass wir hier die Hintergrundgeschichte von The Tomb so schön nachvollziehen können, wie es dazu gekommen ist.
Ja, von was er inspiriert wurde.
Mhm. Genau, und eben die Bestärkung durch seine Freunde, wie auch dieser eindrückliche Besuch eines Friedhofs, haben ihn dann inspiriert, weiterzuschreiben. Man kann nur sagen, Gott sei Dank.
Sonst würden wir hier nicht sitzen.
Genau, sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja, wie gesagt, geschrieben 1917, aber wann ist die Geschichte denn veröffentlicht worden, Jens?
Im Jahre 1922.
Fünf Jahre später
in unserem aller Lieblingsmagazin
The Vagrant.
Genau. Und zwar in der Märzausgabe.
März 1922.
Genau. Ist es erschienen, publiziert worden. Ich glaube, über The Vagrant muss ich nicht noch mehr erzählen. Es wird uns, glaube ich, noch ein paar Mal über den Weg laufen, dieses Magazin. Aber auch hier merkt man gerade so diese ersten, ja, bekannteren Werke in The Vagrant.
Dann lass uns doch in unser Studierzimmer wechseln. Lass uns über das Rollenspiel reden, oder?
Können wir gerne machen, nachdem ich noch eine Frage habe.
Ja.
Spielt diese Szenerie der Gruft nochmal in anderen Werken von Lovecraft eine Rolle?
Also wir werden uns öfter noch in Gräber begeben, ja. Auf jeden Fall. Also dieses Thema und dieses Setting beschäftigt Lovecraft durchaus. Es gibt ja auch, wie gesagt, noch die Geschichte in der Gruft. Das wird nicht das einzige Mal sein, dass wir okay. uns in Gräbern und Friedhöfen bewegen.
Aber so nichts Bekanntes, wo man sagen kann, da spielt die Familie Hyde nochmal eine Rolle Nein. oder sowas.
Also Jarvis Dudley und die Hydes kommen uns, so ich mich recht entsinne, nicht mehr über den Weg. Wenn da einer unserer HörerInnen mehr Informationen zu hat, gerne kommentieren. Dann fast greifen wir das in der nächsten Folge nochmal auf. Aber ich meine, dass es mit diesen Namen hier endet.
Okay.
Mhm. So, worüber ich jetzt aber noch gar nicht gesprochen habe, Jens, ist das englische Original.
Oh.
Oh ja, und da gibt es wieder einiges zu erzählen. Es gibt wieder ein paar Unterschiede. Es gibt einen großen Skandal. Ich bin äußerst streng gerade. Die Brille ist ganz unten auf der Nasenspitze. Böser, böser Übersetzer. interessant, dass dir das vorher noch gar nicht aufgefallen ist. Jedenfalls hast du das noch nicht angesprochen, worum es in dem Skandal geht. Spannung steigt. Aber fangen wir vorne an. Und zwar fängt das englische Original The Tomb mit einem Zitat an. Und zwar ein lateinisches. Ich werde es nicht vorlesen. Ich hatte kein Latein. Das Zitat ist von Virgil. Und übersetzt...
Meinst du Virgil?
Spricht man ihn Englisch aus? Ich meine, es ist ja ein Römer.
Es ist doch... Kann sein. Aber ich habe es bis jetzt immer nur so gehört.
Okay. Deswegen. Gut, also von Virgil, Virgil, Virgile, ich weiß es nicht.
Virgiles.
Nee, es wird nur Virgil geschrieben. Okay, das Zitat ist Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam. Wie gesagt, kein Latein gehabt. Grob übersetzt, nagelt mich nicht fest, heißt es so viel wie im Tod finde ich ein friedliches Heim. Ist ja auch wieder ein passender Spruch für unsere Geschichte. Mhm. Und natürlich, worauf ihr wartet, wir haben natürlich wieder, und Jens schüttelt schon den Kopf und hält sich die Augen zu, was haben wir natürlich wieder in Haufen?
Alliteration.
Alliteration ohne Ende, genau. Wir haben Mental Media, wir haben Supersight, wir haben Grotesquely Gnarled Oak Trees, wir haben The Slab of Stone, The Half-Hidden House of Death, The Surging Seas, The Prehistoric Past, The Strange Stone House, wir haben das Thickening Twilight, Hundreds Gods of the Grove, The Stone Space, The Damp Stone Steps. Dann haben wir die Slimy Stone Steps. Fällt dir etwas auf?
Stone Steps.
Ja, wir haben hier wieder mal diese wunderschönen Steigerungen. Wir haben erst diese Stufen, die ins Grab hinabführen, sind hier wieder so eine kleine Steigerungsform von Lovecraft.
Okay.
Erst schreibt er Damp Stone Steps. Dann schreibt er Slimy Stone Steps. Und dann schreibt er Dripping Steps. Also ja, die Treppen beschäftigen ihn da so ein kleines bisschen. wir haben dann noch, wie ich vorhin schon erzählt hatte, Ribald Revelry und Sober and Solitary. Wir haben Fear of Fire, Possible Pursuer. Wir haben Charnel Conviviality. Achtung, hier geht es um den Skandal bei der Übersetzung. Und das Misty Moonlight. Ja, und man merkt einfach, das sind beileibe nicht alle Alliterationen, aber ich habe die rausgenommen, die sehr bewusst, glaube ich, von Lovecraft gesetzt wurden, weil sie mit der Sprache die Stimmung transportieren. Und dann haben wir auch unglaubliche Formulierungen. Du hattest ja vorhin auch den Bandwurmsatz schon ganz am Anfang. Und mir ist einfach in dieser Geschichte vor allem ganz stark nochmal aufgefallen, dass Lovecraft wirklich sehr prosaisch und umständlich schreibt. Etwas, was man ganz leicht hätte sagen können, schreibt er sehr komplex. Also zum Beispiel das Haus der Familie, unter dessen Hügel sich das Grab befindet. So könnte man das ja ganz einfach sagen.
Ja.
Ja? Nein, nicht bei Lovecraft. The abode of the race, whose scions are here inurned, had once crowned the declivity which holds the tomb. Wow, er kann nicht einfach das Familienanwesen sagen, er sagt the abode of the race. Und statt einfach nur Grab zu sagen, sagt er, whose scions are here inurned. Also alles wird umschrieben, prosaischer, wird größer, wird aufgepumpt, um die eben mehr zu klingen wie seine geliebten Schriftsteller auch im 18. Jahrhundert. Und das ist in dieser Geschichte sehr präsent. Okay. Dann, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, als meine Lieblingsstellen, dieses, was er uns nicht sagen will, und das ist im Englischen halt auch wirklich sehr schön. All day I had been wandering through the mystic groves of the hollow, thinking thoughts I need not discuss and conversing with things I need not name. Das klingt einfach echt klasse, so nur thinking thoughts. Das ist echt schön. Auch eine sehr schöne Alliteration wieder an dieser Stelle. Genau, dann kommen wir zu dem Skandal. Also, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich bin sehr gestolpert in der Geschichte, als er an der einen Stelle schreibt, wie er sich in den Gräbern aufhält und dass er nicht darüber reden will, was er dort macht. Und er schreibt...
Das ist eine Leichenflatterei.
Ja, genau. Es ist dir also doch ein bisschen aufgefallen.
Naja, es ist mir aufgefallen, dass das Wort gefallen ist.
Mhm.
Das da Leichenflatterei, das ist, wenn er kann einer Woche lang der Leichenflatterei nachgehen.
Ja, genau. Und hier, eine Woche lang kostete ich ungeniert von den Wonnen der Leichenflatterei, die ich nicht beschreiben muss. Was verbindest du mit Leichenflatterei? Die Wonnen der Leichenflatterei.
Naja, also die Wonnen der Leichenflatterei wäre ja entweder denen das, denen das Hab und Gut abnehmen. Also diese typische Grabräuberei, Ringe abziehen, Schmuck anziehen, Gürtel schneiden, klauen, ja. Irgendwie so dieses ganze Ding. Es gibt natürlich noch eine wesentlich dunklere Färbung, aber auf die möchte ich nicht eingehen.
So ist das so, aber er sagt ja sehr bewusst, dass er nichts von den Dingen, die er dort unten findet, mit nach draußen nimmt. Also kann es diese leichte Form der Leichenflatterei nicht sein, von der du gerade sprichst. So, und jetzt pass auf. Unser Übersetzer hat das echt falsch übersetzt, finde ich, weil das kommt so in dem Text ganz anders. In dem Original heißt es, for a week I tasted to the full the joys of that charnel conviviality, which I must not describe. Und charnel conviviality heißt so viel wie die Geselligkeiten der Grabkammer. Nix Leichenflatterei.
Ah, okay.
Das macht auch viel mehr Sinn, so diese Geselligkeit und die Freuden der Geselligkeit in der Grabkammer zu genießen, als die Wonnen der Leichenflatterei. Was hat er sich dabei gedacht? Weil da kommt ja tatsächlich diese Assoziation hoch, mit den Leichen rumzuspielen, da irgendeinen Mist mitzumachen.
Mhm.
Leichenflatterei, über dieses Wort bin ich sofort gestolpert, weil ich dachte, wow, das passt hier überhaupt nicht so richtig in diesen Kontext rein.
Das ist mir eher dadurch aufgefallen, dass es das erste Mal, dass es halt explizit genannt wurde, weil vorher umgeht er alles, was irgendwie merkwürdig ist, umgeht er und sagt von mir so, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, dieses ganze Thema machen und dann so explizit zu sagen, Leichenflatterei.
Genau, es war so vulgär.
Ja.
Der Begriff ist total vulgär und es passte überhaupt nicht. Deswegen bin ich da auch so drüber gestolpert. Und stattdessen steht hier ja wirklich The Joys of the Charnel Conviviality, die Freuden der Geselligkeit in der Grabkammer. Und das ist ja eher wieder eine Umschreibung, weil das kann ja alles Mögliche bedeuten. Sitzt er da jetzt, stellt jedem Skelett ein Bierchen in die Hand und feiert eine Party. Was macht er da? Wir wissen es nicht. Aber Leichenflatterei, also... Da muss ich sagen, du erinnerst dich, als ich es gelesen habe. Als ich das gelesen habe, bin ich zu Jens geflitzt und habe gesagt, Jens, oh mein Gott, ich habe einen Skandal enthüllt, diese Übersetzung, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe ihm nicht erzählt, was ich gefunden habe, weil wir wollen ja das hier ungeskriptet weiterlaufen lassen. Aber das ist mir echt schwer gefallen, nicht zu sagen, oh Mann, wie konnte er nur. Also, liebe ZuhörerInnen, lest es selber mal einmal und vielleicht auch im Deutschen und Englischen. Habe ich es falsch verstanden oder ist es hier echt völlig falsch übersetzt? Ich finde es krass.
Es ist auf jeden Fall, es mag vielleicht in der Wort-für-Wort-Übersetzung, dafür stecke ich jetzt nicht tief drin, das ist jetzt einfach nur so der drauf gestoßen Blick, dass es vielleicht vom Wort-für-Wort vielleicht funktioniert hat.
Du meinst aber,
dass das ist eine Wort-für-Wort-Übersetzung ist und keine Sinnübersetzung.
Du meinst, unser Übersetzer, der viel tiefer in der Materie steckt, weiß, dass im 19. Jahrhundert unter Charnel Conviviality Leichenflatterei gemeint wurde, weil das ein üblicher Begriff in der Zeit in Neuengland war.
Ja, aber vom Sinn her, auch von der Geschichte her, macht es ja irgendwie mehr Sinn, von wegen so, ich genieße die Gesellschaft meiner Familie. Das ist ja das, was da ja eigentlich mit ausgedrückt werden soll. Ne?
Ja.
Er fühlt sich da zu Hause geborgen.
Ja, genau.
Und er möchte genießt, ja auch dahin. Genießt es, dass er da so sich austoben kann, ohne da jetzt irgendein nekrophilen Kram anzustellen.
Ja, genau. Also das ist, worauf ich ganz stark gestoßen bin hier in der englischen Übersetzung, weswegen ich das jetzt gerade nochmal unbedingt hier am Ende in unserem Kaminzimmer ansprechen wollte.
Ja.
Aber dann lass uns doch jetzt rübergehen in unser Studierzimmer.
Ja, lass uns das machen. nehmen wir unserem Team mit.
Ja.
Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an?
Schenkst du mir noch eine Tasse Tee ein, Jens?
Natürlich.
Wundervoll. Dankeschön.
Bitteschön.
So. Ja, gibt es denn Rollenspielumsetzungen zu Das Grab, Jens?
Ich habe wieder geschaut. Mein üblicher Anlaufpunkt für solche Sachen ist ja immer hauptsächlich das Pegasus-Forum. Da gibt es ja viel zu Cthulhu. Und habe aber leider nichts so gefunden. Es gibt logischerweise Fanabenteuer, die Gräber und sowas als Thematik haben, aber nicht so auf diese Art und Weise. Mhm. Zumindest nicht so, dass ich es gefunden habe. Es gab ein paar mehr tatsächlich zu diesem Thema.
Zu Friedhöfen
und Gräbern. Ja, zu Friedhofen, Gräber und so. Und ich kann ja nicht alle lesen, zumindest nicht alle komplett. Deswegen findet man bis jetzt eher selten, aber es gibt welche mit dieser Thematik. Aber nichts, was anscheinend direkt auf dieser Kurzgeschichte beruht.
Also treffen wir nicht mehr Jarvis Dudley und diese Geschichte im Speziellen, sondern nur das Setting.
Genau, also das Setting selber, das kommt häufiger vor.
Das ist ja auch ein Klassiker, würde ich fast sagen. Neben dem Dungeon ist ein Grab ja auch ein sehr klassisches Setting, oder? Ja. Ich habe das auch befürchtet, beziehungsweise mir schon gedacht, dass es da wahrscheinlich nicht so direkte, veröffentlichte Umsetzungen gibt. Ich meine, was Spielleiter im stillen Kämmerlein für ihre Gruppen selber ausarbeiten, ist natürlich eine andere Geschichte. Von daher könnt ihr auch gerne uns in die Kommentare schreiben, wenn ihr zu genau dieser Geschichte schon mal ein Rollenspiel gemacht habt und wie ihr das so aufgegriffen habt. Das würde mich total interessieren. Ich selber habe überlegt, wie ich es machen würde. Und im Gegensatz zum letzten Mal, also wo ich ja immer gesagt habe, ich würde vielleicht das Setting oder eine Idee rausgreifen oder nur die Figur benutzen, könnte ich mir tatsächlich hier aus der ganzen Geschichte ein Abenteuer vorstellen. Nicht ganz einfach, glaube ich. Man müsste es wahrscheinlich wirklich klug ausarbeiten. Aber stell dir vor, du wirst von Dudley, von Jarvis' Vater engagiert. Und zwar als einer dieser Beobachter und Spione. Es können ja auch mehrere sein. Und unter der Tarnung vielleicht, dass man die Geschichte des Orts recherchieren soll oder dass man im Haus des Vaters arbeitet. Und tatsächlich soll man den Sohn beobachten und herausfinden, was da vor sich geht. Und klar, man kann natürlich in erster Linie den Sohn observieren, weil das ja relativ schnell wahrscheinlich dann eher ermüden wird, wenn er tatsächlich immer nur da vor dem Grab liegt. Man könnte aber eben auch die Geschichte dieses ganzen Ortes im Dorf recherchieren, weil man weiß ja noch nicht wirklich viel über die Familie Dudley oder über die Familie Hyde. Das könnte man alles herausfinden. Man könnte das Haus von Jarvis untersuchen nach Hinweisen. Und dann gibt es Climaxes in diesem Abenteuer, also so Höhepunkte, wie eben zum Beispiel diese Orgiennacht, wo man ja durchaus als Spielleiter die Realität anzweifeln lassen könnte durch die Spieler. Also Paranoia, man könnte mit den Sinneseindrücken spielen, was ist wahr und was nicht. Man könnte auch damit spielen, was sie vielleicht vorher gegessen und getrunken haben, dass sie selber auf den Verdacht kommen, dass da bewusstseinsverändernde Substanzen drin waren, dass sie plötzlich Dinge sehen, die eigentlich nicht da sein könnten. Hinterher versuchen herauszufinden, was ist wirklich in dieser Nacht passiert. Also, dass sie wirklich auch die Investigatoren oder die SpielerInnen nach und nach diesen Verlust des Realitätssinns erleben. Vielleicht auch schlafwandeln, immer wieder an der Wahrheit zweifeln, um dann zu überlegen, wie man das Ende gestalten könnte. Vielleicht landen ja die SpielerInnen am Ende sogar mit Jarvis zusammen in der geschlossenen Anstalt und können dann ein kleines Teekränzchen machen über ihre Erlebnisse.
Ja.
Also es wäre auf jeden Fall ein schönes, perfides Abenteuer, um mit der Wahrheit der Sinneseindrücke der SpielerInnen zu spielen.
Ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz für mich gefunden.
Sehr schön, ich bin gespannt.
Naja, er geht schon sehr in dieselbe Richtung, komisch bei derselben Grundlage, sondern tatsächlich eher davon, dass einer der Spieler tatsächlich den Part von Jarvis annimmt.
Okay.
Also tatsächlich, man baut praktisch die Spieler kennen sich alle gegenseitig, Jugendfreunde und so weiter und so fort. Also Jarvis so ein bisschen aus dieser Einsiedelei rausnehmen und sagen, alles klar, du machst selber, du bist Sohn einer reichen Familie, baue deinen Charakter und der andere baut praktisch den Freundeskreis drumherum. Und dass man dann praktisch dem Jarvis-SpielerInnen praktisch diesen Startpunkt dieses, du bist anders, also praktisch, ne, du hast ein normales Leben, weiß ich, bis du erwachsen wirst, bis du in die Pubertät kommst, da kann man ja auch heran, könnte man auch gut mit Heranwachsenden machen, finde ich. Mhm. Und dann merkt der Spieler praktisch, er kriegt immer Sonderbeschreibungen von Orten. Mhm. Ne, also wenn die denn praktisch draußen sind und was machen, im Wald oder sowas, sondern dann kriegt er halt noch sowas oder dass, ne, er das Gefühl hat, dass die Bäume ihn anlächeln, dass er nach so Geflüster im Wind hört, also praktisch darüber gehen, von wegen so, okay, von dem einen verändert sich die Wahrnehmung und von den anderen bleibt es halt normal.
Würdest du es verdeckt machen, dass er das nur ahnt, dass er etwas anderes sieht, indem die Reaktion der anderen SpielerInnen anders ist? Also zum Beispiel, wenn du eine Waldbeschreibung hast, dass jeder die verdeckt auf einer Karte bekommt und die nur bei Jarvis anders ist?
Ich würde es tatsächlich so machen, ich würde das, was alle mitbekommen, was Jarvis ja dann auch mit, der Jarvis-SpielerInnen,
ja.
Ich nenne es jetzt einfach mal den Jarvis, um das kurz zu halten, den Jarvis würde ich praktisch so
immer einen extra Zettel
geben. Genau, so eine vorbereitete Karte geben. Ich weiß, ich kenne ja meine Orte, wo das Abenteuer stattfinden soll und dafür bereite ich halt Karten vor und auch für die Szenerien, wenn sich was verändern sollte oder Orte ein zweites Mal besucht werden, dass es beim ersten Mal praktisch, dass diese Fähigkeit so langsam erblüht.
Ich glaube, ich würde es tatsächlich so machen, dass alle eine verdeckte Karte bekommen, damit das nicht so direkt ins Auge sticht, dass bei Jarvis etwas anders ist, sondern dass sie das nur in der Reaktion aller auf die Umwelt feststellen, dass Jarvis vielleicht anders reagiert auf das, was sie gerade erleben und sehen als die anderen, sodass sie dann im Spiel merken, irgendwas stimmt hier mit Jarvis nicht, als so offensiv, ja guck mal, der kriegt noch eine geheime Karte, bei ihm ist irgendwas stimmt nicht, so.
Mhm. Ja, ist natürlich ein bisschen aufwendiger,
logischerweise. Ja, ein bisschen.
Ne, die Karten, und wenn sich die Orte mehrmals besuchen, noch verändern sollen, wie zum Beispiel, wenn du das Herrenhaus einbaust oder die Gruft einbaust, dass wenn der Jarvis, die Jarvis, dort praktisch reinkommt, beim ersten Mal ist es halt noch irgendwie ein bisschen unheimlich, aber irgendwie dann so dieser leichte Schatten von, ist es so ein leichtes Nachhausekommen? Oder so ein Sehnsuchtsort. Oder und, so beim, und das dann beim nächsten Tag und übernächsten Tag wird es irgendwie stärker und bis du halt zu diesem Punkt kommst, wo es ihn praktisch anzieht.
Ja. Ja, gut, du kannst ja diese Ortsbeschreibungskarten von den anderen SpielerInnen können ja immer die gleichen sein, die du nur wieder einsammelst und wieder austeilst. Und bei Jarvis gibt es dann halt immer eine steigernde andere Karte. Klar, ich würde es so machen, aber du kannst es natürlich auch so machen, indem du nur Karten für die Jarvis hast. Ja, aber das ist ja durchaus ein spannender Gedanke, das so zu machen. Gerade auch, wenn man dann alleine vorstellt, so zum Ende hin, wenn ja diese ganzen Erinnerungen aus dem früheren Leben kommen, wenn dann die Jarvis-SpielerInnen plötzlich Infos kriegen und haben, die sie eigentlich gar nicht haben könnten. Das löst ja dann unglaublich Diskussionen und also ich würde glaube ich, in unseren Gruppen wird das wahrscheinlich sofort ein, oh mein Gott, er ist auf der anderen Seite, er ist korrumpiert, Kultist, tötet ihn, auslösen. Es wird ja sofort jeder immer hart verdächtig, der nur ganz leicht abweicht.
So überlebt man Abenteuer, ja, habe ich gehört. Aber grundsätzlich, ja, es ist dann auch, finde ich, wahrscheinlich weniger tatsächlich ein klassisches Abenteuer spielen, sondern tatsächlich eher so ein kleines Theaterstück.
Ja, ja.
Weil letztendlich, die brauchen eine Rahmenhandlung, in der sie sich lang bewegen können. Mhm. Und am Ende gibt es an sich nur diese eine große Entscheidung. Klar, sie entscheiden, wo sie hingehen. Mhm,
aber du hast einen sehr, sehr starren Geschichtsrahmen. Ne?
Genau. Mhm. Und du hast halt auch mit dem Jarvis-SpielerInnen die Möglichkeit, die Gruppe wohin zu ziehen.
Ich glaube, wenn man wirklich ein richtiges Abenteuer daraus haben möchte, muss man die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen umgestalten, damit es dann auch tatsächlich Entscheidungsmöglichkeiten und Reaktionen darauf gibt, die dann ja logischerweise auch von der Geschichte abweichen. Ich glaube, man schafft es nicht, diese Geschichte nachzuspielen, wie du schon gesagt hast, ohne dass es wie ein Theaterstück wird. Das ist sonst zu stark geskriptet.
Aber es kann ja auch eine interessante Erfahrung machen werden, indem du diese besonderen Setpieces hast, diese besondere Erfahrung von wegen so, dass du einfach sagst, okay, die Interaktionsmöglichkeiten sind halt ein bisschen eingeschränkter als üblich, aber dafür muss halt die Geschichte als Ganzes, muss dann so ein und dieses langsam immer am Teppich ziehen von den Leuten, wo sie draufstehen und denken von mir so, ja, nee, das ist alles okay.
Alles ist erklärbar, ich habe immer noch eine Erklärung, ich versuche immer noch eine Erklärung zu finden, oh Mann, ich habe keine Erklärung mehr dafür. Ja,
genau das, und wo du dann praktisch am Ende denn die Entscheidung haben könntest, vertuschen wir es.
Leugnen,
gehen wir zusammen in die Psychiatrie, sorgen wir dafür, dass der Jarvis seine Prophezeiung erfüllen kann Und was bedeutet das dann?
Naja, was bedeutet das? Erfüllen wir Jarvis seinen Wunsch, töten wir ihn und legen ihn in seinen Sarg? Also, spannend. Also ich glaube auch, man könnte natürlich versuchen, wirklich nur diese Schlüsselorte und Schlüsselinformationen bereitzulegen und die Gruppe dann da reinsetzen. Da brauchst du wahrscheinlich eher eine erfahrenere Spielergruppe, damit man dann schaut, wie sich die Geschichte entwickelt. Als Spielleiter hast du die Hintergrundgeschichte im Kopf, lässt aber durchaus dann abweichende Enden zu. Ja, schenk mir gerne noch einen Tee ein, danke. Interessant. Ja, ich glaube auch, also das, du musst natürlich im Vorfeld die SpielerInnen, die Jarvis spielen, sollen fragen, ob sie damit einverstanden sind. Und es gibt ja keine große Alternativmöglichkeit, weil sonst wissen die anderen ja, worauf es hinausläuft. Also du musst dir ziemlich sicher sein, der Spieler, die Spielerin, die ich jetzt anspreche, die kann das und die hat auch Bock drauf, weil wenn der die Nein sagt, dann kannst du das Abenteuer nicht mehr spielen, weil der diejenige dann ja weiß, was passiert, was kommt.
Also da muss man schon so ein bisschen vorfühlen.
Ist ein bisschen so, wie wenn man einen Kultisten in seine Spielergruppe schmuggeln will. Ich habe da schon Erfahrung mit.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ja, als Kultist weißt du genau, wovon ich rede.
Ja, ich habe gewonnen.
Ja, du hast die Gruppe ins Unheil gezogen. Aber einer hat ja überlebt.
Ja, verdammt.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ja, aber das ist ja cool. Also es sind zwei sehr unterschiedliche Arten, an diese Geschichte heranzugehen. Ich würde es ganz klassisch machen, jemanden engagieren, der herausfinden soll, was passiert, so eine Detektivgeschichte. Und du würdest in die Perspektive von Jarvis reingehen, was ich sehr cool finde, sehr reizvoll. Aber ich glaube, in beiden Fällen halt wirklich dieses Spiel mit der Wahrnehmung und der Realität, was ja hier in der Geschichte so ganz stark auch drin ist.
Ja. Ja. Da sonst zieht's nicht.
Ja, aber das ist auch sehr reizvoll. Das ist ja durchaus etwas, was ich auch schon gemacht habe, euch Sinneseindrücke zu verpassen und mit der Realität zu spielen, nicht mehr zu wissen, auch physikalische Gesetze durchaus mal auszuhebeln und euch damit umgehen zu lassen, was sehr amüsant sein kann. Ja, wir haben ordentlich Rückmeldungen wieder bekommen. Unser schwarzes Brett hängt wieder voll. Und wusstest du übrigens, Jens, dass wir hier in unserem Studierzimmer auch ein Fernsprechgerät stehen haben?
Tatsächlich?
Ja, und es hat geklingelt. Oh. Wir sind angerufen worden, Jens, zweimal sogar.
Zweimal sogar?
Ja, stell dir vor. Der erste, der mich angerufen hat, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, war Pebble. Liebe Grüße. Und ich habe mit Pebble relativ lange über unsere zweite Folge gesprochen. Einmal hatte er ja die Idee mit dem Tentakel-Ranking, was ich sehr schön fand. Das möchte ich unbedingt umsetzen. Also bitte, gebt uns eure Tentakel.
Das hört sich falsch an.
Und er hatte auch Ideen zu unserer Frage. Wir haben ja beim letzten Mal gefragt, was für Gründe ihr euch vorstellen könntet, warum man einen Alchemisten mit so einem schlechten Ruf auf seiner Burg beherbergt. Und Pebble hatte da zwei Ideen. Er hatte einmal die Idee, dass das ja durchaus auch abschreckend wirken kann auf andere, wenn man so einen mächtigen Magier mit so einem schlechten Ruf auf seiner Burg hat. So nach dem Motto, verscherz es dir bloß nicht mit dem Graf von C, weil der hat da jemanden auf seiner Burg, der tut dir weh. Entschuldigung.
Und noch den Reim mit runtergebracht.
Ja, das konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen. Fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Und vielleicht auch, dass man sich dann als Burgherr auch ein bisschen unangreifbar fühlen kann, was sie ja ohnehin schon mit dieser sehr mächtigen, als sehr uneinnehmbar beschriebenen Burg getan haben. Dann noch zusammen mit einem Alchemisten und seinen Fähigkeiten. Da gibt es ja neben dem Stein der Weisen und dem Elixier des ewigen Lebens durchaus noch andere Möglichkeiten. War es das griechische? Das römische Feuer zum Beispiel?
Nee, griechisches Feuer.
Griechisches Feuer?
Griechisches Feuer.
Griechisches Feuer. Ja. Na, also so Dinge, die der Alchemist auch beitragen kann, um wehrhaft die Burg zu verteidigen. Ja, ganz interessante Aspekte.
Stimmt, ja. Mhm.
Genau, dann hat mich noch die Angie angerufen, beziehungsweise wir haben uns unterhalten. Hallo Angie, liebe Grüße. Und ich finde es sehr spannend. Angie hat mir erlaubt zu erzählen, unter welchen Umständen sie unseren Podcast hört oder gehört hat. Und ich weiß nicht, kannst du es riechen?
Räucherwerk?
Der ferne Geruch von Räucherwerk. Liebe Angie, hört uns zur Ablenkung, wenn sie zu viel Kinderlärm in der Wohnung hat. Ihre Tochter hatte Besuch von einem Freund und die waren so laut und trubelig, dass sich Angie Kopfhörer ins Ohr gesteckt, Räucherwerk angesteckt und Tee gekocht hat und dann unsere beiden Folgen direkt hintereinander weggehört hat. Und sie hat gesagt, es hat sie unglaublich entspannt und abgelenkt und es freut mich total.
Ja, das ist super.
Ja, sehr schön. Und sie hat weniger Rückmeldung zu den Inhalten gegeben, weil sie in das ganze Thema Lovecraft noch ein bisschen reinkommen muss. Es war bis jetzt nicht so ihr Thema, aber sie hat uns beide sehr genau beobachtet und findet unser Zusammenspiel, unsere Dialoge ganz spannend. Zum Beispiel, dass sie am Anfang immer gedacht hat, ich würde dich unterbrechen und sie das genervt hat, aber sie dann schnell festgestellt hat, dass wir uns eher die Bälle gegenseitig zuwerfen. So, du erzählst etwas, mir fällt etwas ein, ich ergänze es, dann fällt dir wieder was ein und du ergänzt es. Und dass sie das, den Dialog zwischen uns sehr geschätzt hat. Sehr nette Rückmeldung.
Finde ich auch.
Auf jeden Fall. Naja, aber wir haben ja auch jede Menge Zettel am schwarzen Brett hängen.
Ja.
Willst du vielleicht mal anfangen?
Genau. Und zwar hab ich eine Privatnachricht auf Instagram gekriegt vom Mieplix.
Ah, den kennen wir doch.
Ja, er hat in der ersten oder war es in der letzten Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wegen dem RSS-Feed für die Podcatcher.
Ich glaube, in der ersten Folge war es schon.
Ich glaube, es war tatsächlich in der ersten. Mhm. Wir haben jetzt ja, seitdem wir auf Spotify ist, können wir das ja auch anbieten. Und er hat geschrieben, habe gerade eure zweite Folge auf meinem Podcatcher gehört. Funktioniert einwandfrei, euer RSS-Feed.
Sehr gut.
Bitte weitermachen, euer Podcast hat Potenzial, zu einem meiner Lieblinge heranzureifen. Vielen Dank.
Wow, was für ein Kompliment.
Ja, wir geben uns Mühe.
Auf jeden Fall.
Um auch besser zu werden und vielen Dank dafür.
Jetzt geben wir uns noch mehr Mühe, um Lieblings zu gefallen. Sehr schön. Ja, ich habe auf YouTube auch ein paar Rückmeldungen bekommen. Und zwar einmal vom Dunklen Ritter. Sehr geheimnisvoller Nickname. Der Dunkle Ritter schreibt, gute Sendung, trotz des überlangen Disclaimers. Aber es passt für eine Universität. Smiley. Ja, uns war das einfach wichtig, dieses Statement einmal abzugeben. Dann hat uns Julian Volkert geschrieben, ich bin begeistert. Super Konzept. Ich freue mich auf mehr. Sehr schön. Wir geben uns Mühe, mehr Content zu produzieren. Alle zwei Wochen. Dann hat Kochs Vegan wieder geschrieben. Der hat uns ja schon mal geschrieben. Schöne Folge. Ich liebe diese Geschichte, erst recht wegen dem Ende. 10 von 10. Also er hat hier schon ein Tentakel-Rating für den Alchemisten abgegeben. Und ich kann mich vielleicht nicht mehr so daran erinnern, aber ich hatte die Idee, glaube ich, nicht vorher, dass das Charles ist. Hat mich, glaube ich, umgehauen. Muss aber auch sagen, dass ich das als Hörbuch kennengelernt und nebenbei gehört habe. Vielleicht war ich ja etwas abgelenkt. Also dieser Eindruck von mir, dass es ja sehr offensichtlich war, dass Charles, der Sorcier, der Zauberer, diese Person unten in dem Dungeon ist, fand Koch Vegan, hat es umgehauen. Sehr schön, hat Lovecraft seine Wirkung ja nicht verfehlt.
Diesmal.
Sehr gut.
Dann Daniel Kerkhoff. Hey, seid doch so lieb und schließt die Fenster in der Bibliothek. Es zieht etwas zu laut.
Sehr schön. Keine Sorge, wir befinden uns ja nicht mehr in der Burg vom Grafen von C. Das heißt, hier zieht es jetzt gerade zum Glück nicht mehr so.
Ja. Bester Satz. Fluchttunnel waren durchaus gängig.
Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da einen Wortwitz produziert habe.
Zu der Frage, warum der Herrscher den Alchemisten am Hofe wohnen ließ. Wir als Souverän lassen doch auch den Scheuer noch am Hofe leben. Ich freue mich auf die nächste Folge. PS, ich habe noch nie gemerkt, dass Katja oberlehrerhaft rüberkäme. Könnte daran liegen, dass ich abgehärtet bin.
Ja, Grüße an Daniel, ein Freund von uns. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, ist er abgehärtet von mir als Oberlehrerhafter oder ist er eher abgehärtet von der lieben Debbie als Oberlehrerhaft? Ich glaube, er nimmt dieses Geheimnis mit in sein Grab.
Ja.
Neuer Wortwitz, Daniel. Sehr schön. Denn Debbie, seine Frau, Deborah Altenbeck, hat dann gleich auch bei YouTube kommentiert. Mir hat der Alchemist nicht so gut gefallen wie das Tier in der Höhle. Allerdings klingt es im Original, danke für die vorgelesenen Passagen, deutlich interessanter als in der deutschen Übersetzung. Eure Ideen für eine Rollenspielumsetzung klingen sehr spannend. Ihr habt echt vielfältige Ideen. Naja, zugegeben, überraschend tut es mich nicht. Immerhin habe ich als Versuchskaninchen ja schon einige deiner Szenarien kennenlernen dürfen. Ich freue mich auf mehr Podcasts und Pen-and-Paper-Abende nach Corona. Oh ja, wir freuen uns da auch drauf, Debbie, glaub mal. Also, wir haben ja noch das große Glück, eine Gruppe zu haben, mit der wir per Skype spielen können. Ich noch eine zweite, aber es ist natürlich kein Ersatz. Es ist nur das Methadon, um diese Zeit zu überstehen. Und ich freue mich sehr drauf, wenn wir endlich wieder Pen-and-Paper-Abende auch bei euch haben können.
Ja, wir warten sehnsüchtig drauf, aber ja. Wir haben schon so lange durchgehalten, den Rest schaffen wir auch noch.
Genau. dann hast du noch Kommentare? Ich habe noch ein paar.
Du hast noch welche? Mhm. Nee, ich habe tatsächlich keine mehr.
Ja gut, ich bin ja, habe ja auch ein paar mehr soziale Kanäle unter meiner Fittiche. bei Facebook haben wir 3 Kommentare bekommen. Thomas Tobias Wendebaum schreibt, ich bin gespannt. Boah, sehr gut. Ich hoffe, wir erfüllen diese Spannung. Roy da Silva schreibt, witzig, habe mich vor 2 Tagen gefragt, ob es eventuell einen Lovecraft-Podcast gibt. Top, ich höre mal rein. Sehr gut. Siehst du, Bedarf erkannt, Bedarf erfüllt. Wir hoffen, dir gefällt unser Podcast. Und dann Rory McLeod schreibt, cool, endlich was Neues, was man in der Badewanne hören kann. Nur schade, dass man für alle Berufsbetroffenen gleich den Disclaimer reinpacken muss, dass HPL ein Kind seiner Zeit war. Aber alle 2 Wochen finde ich sehr ambitioniert. Bin gespannt.
Ich finde, alle 2 Wochen ist etwas, ich meine, die super langen Geschichten hatten wir noch nicht, aber 2 Wochen ist etwas, was, finde ich, gut geht.
Ja, ich muss gestehen, ich bin sehr froh, dass Jens mich davon abgehalten hat, das wöchentlich zu machen, wie ich das erst so sehr super ambitioniert vorhatte. Mittlerweile merke ich, dass es tatsächlich nicht schlecht ist, weil wir nehmen jetzt auf, da muss ich es ja alles schneiden und vorbereiten, was ein paar Tage braucht. Und dann
Hintergrundmusik raussuchen,
genau, Bilder raussuchen. Ja, richtig, also all den ganzen drum und dran und dann ein paar Tage zu haben, wo man den Kopf frei bekommt, weil die Geschichte klingt ja noch lange nach in einem, ehe man dann die nächste Geschichte liest, wieder vorbereitet und recherchiert. Also die 2 Wochen sind schon ein gutes Zeitfenster, habe ich das Gefühl.
Ja.
Die langen Geschichten haben wir uns ja eh vorgenommen, die dann aufzuteilen. Also ja, das werden wir dann ja nicht in einem Stück machen. Das wäre spätestens bei Berge des Wahnsinns wahrhaft Wahnsinn. ja, der Disclaimer nochmal, das war uns wichtig, das zu betonen, dass das nicht unser Weltbild und unsere Meinung darstellt, wie es bei HPL geschrieben ist. Und ja, von daher finde ich das auch in Ordnung, auch wenn er tatsächlich ein bisschen lang ist, aber lieber etwas zu lang als zu kurz.
Ja.
So wie unsere Podcasts.
Bitte.
Genau, und dann zum Schluss. Der letzte Kommentar, den ich noch habe, was mich sehr gefreut hat, ist, Jens, deine gute Reisegefährtin Ella Edwards aus einem Abenteuer, das ihr zusammen gespielt hat, hat auf unserer Homepage kommentiert. Die gute Ella ist ein Charakter, der in meiner Kampagne als Testspielerin zutage kam. Und Ella schreibt, ihr seid witzig und sehr unterhaltsam. Sehr schön. Ich höre wieder rein, sobald es zeitlich passt. Vielleicht lerne ich auch was Neues, um mich gegen das unheimliche Grauen zur Wehr zu setzen. Hoffentlich kommt hilfreiches Wissen über Kräuter und Schutzriten und so weiter in der nächsten Folge. Zwischendurch musste ich mir aber die Haare raufen. Selbst ohne biologische Kenntnisse sollte man wissen, wie Rattenklauen aussehen. Schließlich gibt es die schlauen kleinen Viecher fast überall. Viele Grüße auch an Dr. Armitage. Ich hoffe, ihm geht es wieder besser. Ich verbleibe gespannt. Eure Ella Edwards. Sehr schön.
Ja, das mit den Klauen ist eher meinem Gedächtnis geschuldet gewesen und nicht fehlender Anatomie-Kenntnisse.
Ich glaube, Ella verzeiht es dir.
Ich werde es wohl.
Ja, nun hat sie natürlich einen sehr starken Kräuterwissensschwerpunkt. Schauen wir mal, ob Lovecraft den irgendwann auch bedient. Hier hatten wir bis jetzt die überschäumende Alchemie der Natur zumindest schon mal. Naja.
Mal gucken, ob er sich in dem Feld auch noch austobt.
Genau. Ja, das waren unsere Kommentare aus der Community. Wir freuen uns da sehr drüber. Ihr helft uns sehr, indem ihr unsere Beiträge liked, kommentiert, teilt, gerade auf Facebook und Instagram. Gerne immer teilen und liken. Abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. All das hilft uns, um uns weiter zu verbreiten, denn wir möchten ja so viele Menschen wie möglich erreichen. Erzählt euren Freunden von uns.
Vergesst nicht, auf YouTube auch die Glocke zu drücken, damit wir das wunderbare Set auch vollständig gemacht haben.
Ja, genau. Liken, teilen und gehorchen.
Community-Frage. Was wir auch noch von euch wissen wollen, zusätzlich zu euren Punkten, ist natürlich auch, wie findet ihr die Podcast-Länge?
Oh ja, das ist eine gute Frage.
Wir reden jetzt so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und wir wollen gerne wissen, ist es euch zu lang oder kann es auch länger sein oder ist es genau richtig? Wir sind gespannt und hoffen auf euer Feedback, damit wir uns da eventuell dran anlehnen können.
Ja, genau. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Damit verbleibt mir eigentlich nur zu sagen, Jens, was auf deinem Semesterplan für das nächste Mal steht.
Und es ist?
Es ist, wir kommen jetzt zu einem der großen Klassiker von Lovecraft. Ich freue mich sehr, denn uns erwartet Dagon. Nein, nicht dann. Dagon. Ja, eine der großen Gestalten neben Cthulhu und Co. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem echten Klassiker.
Ich bin gespannt.
Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dir gefällt. Ah ja, übrigens, bis jetzt noch keine Tentakel. Auch nicht im Grab. Schauen wir mal, ob bei Dagon Tentakel auftauchen.
Dann habe ich gewonnen. Bei Dagon kommen bestimmt Tentakel.
Ja, und dann hätte ich unsere kleine Wette gewonnen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob auch Dagon über Tentakelchen verfügt.
Wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Ja, ihr werdet es in 2 Wochen wieder hören.
Es sei denn, ihr liest und oder hört es vorher.
Ja, solltet ihr. Auf jeden Fall. Macht es, dann könnt ihr uns besser folgen. Aber wir hören uns wieder in 2 Wochen in der Miskatonic-Universität.
Ja, wir wünschen euch eine angenehme Woche. Genießt eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, träumt gut.